ist es endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Politik ist nicht die Lösung, das ist allen klar. Der Staat ist das Problem. Wir singen Tralala und tanzen Hopsasa. Wir wollen die Theke sehen.
Wir wollen die Theke sehen. Wir wollen die Theke sehen.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Segen-Duett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Segen-Duett.
Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit.
Das Segen-Duett.
Duett, viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Segen-Duett.
Gekonnt. Keiner hat dich bemerkt, Kollege Koll. So. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Nun ist es endlich wieder soweit, viel gute Laune und Heiterkeit.
Wow, das hat sich doch mal richtig schön angehört.
In der Tonart, die dieses Elefantending als C-Dur interpretiert, ja.
Es gehörte mal meinem Sohn, ne? Ich habe es zwangssozialisiert und jetzt gehört es mir.
Ein wohltemperierter Elefant, ja.
Ja, herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit Michael Werner und Martin Moczarski.
The one and only.
Ja, herrlich. Ja, du wieder hier. Scheint dir ja augenscheinlich Spaß gemacht zu haben.
Ja, ich bin beim letzten Mal angerückt, ganz ehrlich gesagt, mit doch schlotternden Knien.
Ja.
Ob ich das bestehen werde, so einfach mit Kaltstart, weil ich ja auch mit dem Sascha noch nie als Team irgendwas gemacht. Ich kenne ihn zwar, aber.
Ja.
Und ich habe mir auf dem Hinweg gedacht, wenn ich es schaffe, dass weniger als 20% negative Kommentare sind, habe ich was geschafft. Und dann war ich ja wirklich komplett geplättet. Weil es war nicht ein einziger. Also nur nette, also wirklich toll. Also Libertäre sind großartig. Die scheinen auch mit Veränderungen klarzukommen.
Und ja.
Ich freue mich sehr, deswegen habe ich mich heute wieder hierher getraut. Ja.
Ja, ja, wir haben wirklich auch die besten Zuschauer. Das muss man an dieser Stelle einfach mal sagen. Nicht die meisten, aber die besten, ja. Na gut, das hängt dann wahrscheinlich auch mit YouTube und diesem Algorithmus zusammen, der irgendwie dafür sorgt, dass wir dann doch nicht die Reichweite bekommen, die wir eigentlich verdient hätten. Ja,
aber wir haben ja die Besten. Das ist ja so eine positive Selektion.
Ja, wenn du
hättest du mehr, hättest du halt Demokratie und dann wär's Kacke. Ja,
ja, das ist auch wieder recht. Ja, ja. Was soll man dazu sagen? Ja, wissen Sie was, meine Damen und Herren, Sie haben es ja mitgekriegt. Es ist ja wieder eine Menge passiert. Und bevor wir jetzt hier in die Vollen gehen, meine Damen und Herren, will ich heute ausnahmsweise mal den Werbeblock. Achtung, Herr Koll, Kollege Koll, jetzt kommen Einblendungen, nach vorne setzen. Und zwar, meine Damen und Herren, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Wir hatten es in den letzten Folgen schon mal erwähnt. Der Bürgergipfel 2024 steht ins Haus am 7. September in Stuttgart. Einblendung jetzt. So, und das Programm, ich hoffe, Kollege Koll wird das jetzt auch entsprechend einblenden. Das ist also wirklich ganz, ganz, ganz hochkarätig. Werfen Sie mal einen Blick drauf. Kommen Sie unbedingt vorbei. Es wird sich lohnen. Das wird vermutlich das größte Treffen von Libertären, Liberalen und so weiter dieses Jahr sein. Und also, wie gesagt, Hochkaräter, die dann da aufschlagen werden. Also, natürlich Benjamin Mutlak, Markus Krall, Carlos Gebauer, Fritz Fahrenhold und. Wolfgang Herles. Wolfgang Herles, oh, das wusste ich noch gar nicht. Ja, krass, sogar Wolfgang Herles ist dabei. Norbert Bolz und so weiter und so fort. Also das wird mal ein Event sondergleichen. Genauso natürlich wie die EF-Konferenz, die im September ansteht. Du bist auch dabei.
Ja, ich darf auch reden.
Ja, er darf auch reden. Michael Werner ist auch dabei. Unter anderem Einblendung jetzt. Plätze sind noch frei. Wer weiß, wie lange noch. Ja, und wie immer der Hinweis, meine Damen und Herren, auf unseren Stammtisch in Grevenbruch. Du warst auch schon lange nicht mehr da.
Ja, tatsächlich, das muss ich ändern. Ich denke, nächstes Mal schaffe ich es wieder. Ja, diesmal war es knapp.
Das wäre toll. Ja, der nächste Stammtisch in Grevenbruch. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich jetzt eine Einblendung? Vielleicht mache ich jetzt extra einen Meme dafür. Mal gucken. Ich sage einfach mal Einblendung jetzt. Uns wird schon was einfallen, Herr Kollege Koll. Ja, der nächste Stammtisch ist dann, glaube ich, am 13. September, wenn ich mich nicht irre. Es müsste der zweite Freitag, im Monat sein. Ja, ansonsten beginnen wir. Ja, das war jetzt der erste Werbeblock, weil es eilig war. Meine Damen und Herren, ich habe auch wieder eine Zuschrift erhalten. Mit ein paar netten Hinweisen zu ein paar netten Videos, die man sich eventuell zu Gemüte führen könnte. Sehr geehrte Herren vom Dachtheken-Duett, hier zwei Beiträge aus libertärer Sicht zum Thema Deep State, immer ein hochinteressantes Thema, gehalten am Mises-Institut vor jungen Absolventen und Studierenden der Universität. Im ersten Vortrag berichtet Robert Malone, ein konservativer Mediziner und Wissenschaftler, der vor kurzem die libertären Theorien der österreichischen Schule für sich entdeckte, Miterfinder der mRNA-Technologie, aber Kritiker der jüngsten Verwendung seiner Erfindung, ein Unterstützer des US-Präsidentschaftskandidaten Robert Kennedy Jr., zur Definition und Methoden der aktuellen Machthaber. Einblendung, ja, wobei, nee, die Einblendung, die kommen dann am Ende. So, da kommt jetzt hier ein Link. Der erste Vortrag enthält viele Hinweise, die für mich wesentlich sind. Zunächst erklärt Dr. Malone den Begriff Faschismus, wie man ihn auch aus seriösen Quellen kennen sollte. Mussolini sagte einmal, er würde anstelle des von ihm ursprünglich aufgebrachten Begriff für sein politisches System den Begriff Korporatismus wählen, da es in seinem System zu einem Zusammenschluss von Regierungsorganisationen mit dem Großkapital, Finanzen, Industrie etc. zum Wohle des Landes gekommen sei. Stalin nutzte den Begriff Faschismus auch für Hitler-Deutschland, da er sein sozialistisches System nicht mit dem Begriff nationalsozialistisch kontaminiert sehen wollte.
Ja, wir sprachen ja schon oft darüber, ja. Aber ja, da kann ich auch viel zu sagen. Ja.
Malone sieht bei uns im Westen ähnliche Tendenzen zum Korporatismus, verbrämt mit dem Begriff des Stakeholder-Capitalism, was ja nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Im zweiten erwähnt Dr. Malone auch den Begriff Surveillance-Capitalism, den Herr Dr. Stelter in seinem vorletzten Podcast BTO 2.0 mit Herrn Binswanger diskutiert und als gefährlich für eine demokratische Legitimierung des Staatswesens erkannt haben. Malone schildert die Entwicklung, die der große amerikanische Soziologe Sheldon Wolin bereits Anfang der 90er in seinem Buch Umgekehrter Totalitarismus vorausgesehen hatte. Eine Revolution von oben, bei den manipulativen Methoden, die von oben angewendet wurden und werden, bezieht er sich unter anderem auf die Erkenntnisse des belgischen Psychologen Matthias Detzmond, der seine Erkenntnisse in seinem Bestseller Die Psychologie des Totalitarismus im Rahmen der C-Krise veröffentlicht hat. Detzmond bezieht sich wiederum auf die Veröffentlichungen von Hannah Arendt, in denen sie ihre Einschätzungen kundgibt, wie es zu den totalitären Systemen in Deutschland gekommen ist und was man daraus für die Zukunft ableiten kann. Auf ihre Dokumentation des Eichmann-Prozesses, die Banalität des Bösen, kommt auch Dr. Malone zu sprechen. Im Laufe des Vortrags kommt auch das Thema dynamische Komplexität zur Sprache und wie man damit umgehen muss. Mit Sicherheit nicht mit einer uns präsentierten Politikerkaste, die weder Wissen noch Erfahrung mitbringt, dieser Komplexität auch nur annähernd gerecht zu werden. Ein für mich absolut lohnender Vortrag. Im zweiten Vortrag Vor derselben Publikation spricht der kanadische Mises-Absolvent Tate Feckley über eine interessante Definition von Deep State, die sich bewusst von der verschwörungstheoretischen und daher in Mittelstrahlmedien diskreditierten Variante abgrenzt. Er bezieht sich mehr auf die Bürokratie und Nichtregierungsorganisationen, die sich ja selbst mit einer Neuwahl einer Regierung nicht ändern und damit eigentlich keine demokratische Legitimation haben. Als kleines Schmankerl noch ein kleiner Auszug aus einem Interview mit Peter Scholler-Thur anlässlich seines 90. Geburtstags bei Phoenix. Hier äußert er sich auf Nachfrage zum Thema Ukraine und Russland. Er hat alles vorausgesehen, was passieren musste, wenn wir die Büchse der Pandora öffnen. Und dann kommt auch schon der Link. Viel Spaß bei einer möglichen Erkenntnisgewinnung. So, dann sage ich jetzt mal Einblendung jetzt. Der Kollege Koll wird diese Videos jetzt hier einblenden und die Videos, schauen Sie sich die gerne mal an, in der Videobeschreibung entsprechend verlinken, sodass Sie mit einem Klick dabei sind.
Aber natürlich ist der Deep State dieses Konglomerat aus Behörden, die ja alle verfilzt sind, plus diese NGOs, die natürlich gar nicht N sind, ja, und nicht G, weil sie werden ja vom Staat mitbezahlt, also von Steuergeldern. Ne?
Exakt.
Also wenn die NGOs sein wollen, dann bitte ohne Steuergelder, dann ist es okay. Aber das sind ja Nutznießer. Hast du das jetzt mitbekommen bei den Grünen? Da gab es ja dieses Problem, dass eine NGO, welche war es nochmal? Ich habe das jetzt leider vergessen. War das
dieses Hate Aid?
Ja, genau, richtig. Ja. Dass die den Grünen eine Parteispende gegeben haben.
200.000 Euro. Ja,
obwohl die aus Steuergeldern finanziert werden.
Genau.
Das heißt, die Grünen haben auf diese Weise Steuergelder umgeleitet zu Parteispenden und selber haben sich in ihrem Wahlprogramm gegen Parteispenden über 100.000 Euro das muss man sich mal wegstecken, ja. Aber Pecunia non olet, ne?
Und das Interessante bei dieser Organisation ist ja insbesondere, dass sich eben Grüne von dieser Organisation auch finanzieren lassen, wenn es denn zu Rechtsstreitigkeiten kommt. Ja, also Hate Aid ist ja dazu da, Leuten, die Opfer von Hassverbrechen geworden sind, entsprechende Mittel zur Verfügung stellen, damit sie sich anwaltlich schützen können,
verteidigen können. Lawfare betreiben. Also Leute mit Prozessen überziehen, die eine andere Meinung haben.
Genau, ja. Das ist das System. Ja, aber wie gesagt, also wir haben das ja auch mitgekriegt nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Strukturen sind ja aufrechterhalten geblieben. Also ein Großteil derer, die seinerzeit Beamte gewesen sind, sind es auch hinterher gewesen. Und ich meine, wir wissen es auch aus den Parteien. Viele derer, die dann sich der FDP, der SPD, der CDU angeschlossen haben, viele derer haben vormals dann ja auch schon eine Karriere bei der NSDAP hingelegt. Ja, was soll man machen? Also früher, die Zeiten waren schwierig.
Ja, wo sollte man den Nachwuchs herholen? Ja,
genau, die
waren ja alle an der Front verheizt worden. Da musste man ja auf bestehendes Material, das den Staat schon kannte.
Ja.
Und Beamte sind halt moralisch flexibel, deswegen sind sie ja Beamte. Musste man auf zurückgreifen, man hatte ja niemanden. Mhm. War in der DDR übrigens genau dasselbe, da wird nur nicht drüber gesprochen.
Ja, richtig. Ja, so wie gesagt, also es ist eine Kontinuität des Bösen, die sich auch durch Wahlen nicht wird werden, die sich nicht wird ändern lassen, denke ich. So viel zum Thema Deep State, wobei das ist eigentlich schon ein hochinteressantes Thema. Da könnte man sich, glaube ich, ewig drin verlieren, also wo wir eigentlich überall diese Auswirkungen direkt oder auch indirekt mitbekommen. Wie gesagt, da müssten wir, das könnten wir mal während des Weihnachts-Specials oder sowas machen, keine Ahnung.
Im Deep State, ja.
Ja, ich freue mich drauf. Ja, ist ja bald soweit, ne? Die Zeit rast ja wie bescheuert. Wir haben mittlerweile Mitte August und ja, in 2 Wochen stehen ja schon Wahlen an, wieder mal. Demokratie wird ausbrechen, aber einige von uns werden dann wieder wählen dürfen können, ja,
Thüringen. Wir haben zur Urne gebeten, um ihre Stimme zu beerdigen.
Ja, das wird toll, ich freue mich drauf. Nee, wobei ich freue mich wirklich drauf, aber kommen wir dazu erst mal später. Ich sag mal, das Thema der Stunde, das Thema der Woche, eigentlich haben wir 2 Themen der Stunde der Woche, aber eines, das berührt uns hier in Deutschland ja ganz besonders. Das ist das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes in diesem Eilantrag von Kompakt. Und in diesem Eilantrag wurde entschieden, dass...
Es ist kein Urteil, es ist eine einstweilige Verfügung.
Richtig, genau.
Ja, muss man unterscheiden.
Genau, ja. Richtig.
Also Kompakt hat bei einer einstweiligen Verfügung, einem einstweiligen Rechtsschutz einen Monat Zeit, dagegen vorzugehen, weil sonst hat man die Dringlichkeit selbst widerlegt. Und das heißt, einen Monat hatten die Anwälte nur, um alles zusammenzupacken. Das ist in dem Fall viel gewesen. Also alle Achtung schon vor diesen Leuten, die das da gemacht haben, haben den Eilantrag gestellt. Und das Bundesverwaltungsgericht hat sehr schnell entschieden, muss man sagen. Da kann man sich fast die Frage stellen, ob Nancy sich diesen 16. Juli nicht ausgedacht hat in der Hoffnung, dass das bis zu den Wahlen im Osten nicht mehr passieren wird. Ja. Und es ist überhaupt eine Frage, die man sich stellen muss. Denn dass das Ding gegen die Wand fährt, war völlig klar. Ja. Ich hatte nicht den geringsten Zweifel daran, dass das Ding keinen Bestand hat. Ja. Nicht wegen des Vereinsrechts. Das ist ja tatsächlich richtig, über das Vereinsrecht zu gehen. Ja. Aber inhaltlich, hier ist ein Presseerzeugnis verboten worden über das Vehikel. Und das geht halt nicht. Und das war jedem klar. Und ich stelle mir in dem Zusammenhang zwei Fragen. Im Innenministerium sitzen doch fähige Juristen. Also Nancy selbst ist ja auch Juristin. Vielleicht nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber immerhin, sie hat ein abgeschlossenes Jurastudium. Da muss doch jeder gewusst haben, dass das gegen die Wand fährt. Spätestens beim Bundesverfassungsgericht, aber also schon zu 99% beim Bundesverwaltungsgericht. Warum macht man es trotzdem? Ja, das ist die entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen in dem Zusammenhang. Jeder hätte es wissen können. Ja. So, und wenn man etwas macht, obwohl man weiß, dass es nicht klappt, ist ja Vorsatz. Ja. Ganz klarer Vorsatz. Das heißt, sie hat mit Vorsatz höchstwahrscheinlich etwas getan, was rechtswidrig ist. Was hat man davon zu halten, ist die eine Frage. Und die andere Frage, was hat sich davon versprochen? Da sie ja wusste oder hätte wissen können und müssen, dass das niemals klappen wird, ist sie davon ausgegangen, dass das gekippt wird und die weitermachen können. Dann kann sie ja nur ein Ziel gehabt haben, die wenigstens finanziell so zu schädigen, dass das nicht mehr weitergehen kann. Denn die hat ja alle Sachen von denen einkassiert und die kann sie auch behalten.
Ach, die kann sie auch behalten?
Ja, das ist nämlich die Finte an der ganzen Geschichte.
Also die Bürostühle sind immer noch in Geiselhaft?
Ja, weil die drehten ja nach rechts. Ne?
Okay, ist ja mal interessant.
Weil das wurde ja konfisziert zur Beweissicherung und die kann ja dauern, ne, bis man alle Computerfestplatten durch hat. Und das Zweite ist, dass sich diese Verfügung des Gerichts nur auf das Magazin bezieht, nicht auf die GmbH und damit auch nicht auf die Bürostühle und die Computer.
Okay.
Und das ist das Erste, was man im Jurastudium lernt im ersten Semester. Geld hat man zu haben. Ja. Da denken Juristen nie drüber nach, ob einer für etwas kein Geld hat, zum Beispiel für einen Anwalt, um weiterzugehen. Wer arm ist, hat halt Pech gehabt. So, und Geld hat man zu haben. Der kann sich ja jetzt neue Bürosachen kaufen. Und im Hauptsacheverfahren sich das Geld zurückklagen, einen Schadensersatz. So sehen die das einfach. Das sind halt weltfremde Juristen. Sie sitzen da mit ihrem sicheren Gehalt in ihren Stuben und wissen gar nicht, wie die Wirtschaft draußen funktioniert. Und was die sich wahrscheinlich gedacht hat, war, sie macht die so platt, auch wenn das Bundesverwaltungsgericht das wieder aufhebt, sind die hinüber und können nichts mehr machen. Was Nancy natürlich nicht verstanden hat, ist der Streisand-Effekt. Ja. Dass die Spenden bekommen haben ohne Ende, dass dieses Ersatzmagazin Nancy sich so gut verkauft hat wie sonst was. Und wir wissen alle, ja, dass jetzt jeder ein Kompaktmagazin kaufen wird, ja. Ja, also ich kann auch nur sagen, kaufen Sie eigentümlich frei und kaufen Sie ein Kompaktmagazin. Sie müssen es gar nicht lesen. Einfach nur, um die abzufacken, ja. Richtig hart abzufacken. Und damit der Elsässer wieder das Geld hat, weiterzumachen. Finde ich gut.
Ja. Wir sind auch alle froh. Damit haben sich eigentlich schon zwei Fragen erledigt, die ich dir diesbezüglich tatsächlich stellen wollte. Was passiert mit dem Inventar? Ja. Das bleibt jetzt also vorerst in der Asservatenkammer beziehungsweise bei der Beweissicherung und wird auf rechtsdrehende Elemente untersucht. Ja.
Ja.
Und aber in diesem Hauptverfahren, das uns ja jetzt gewissermaßen ansteht, das dann wohl 2 Jahre benötigen wird oder wie lang auch immer. Mal angenommen, in diesem Hauptverfahren kommt dann auch heraus, ja, diese Maßnahmen waren nicht rechtens und man hat kompakt verboten, ohne eine Rechtsgrundlage dafür zu haben. Wird danach dann dieses Inventar Jürgen Elsässer zurückgegeben? Muss er sich das erklagen? Oder?
Nein, nein, das, der kriegt das zurück, wenn die Beweissicherung vorbei ist, höchstwahrscheinlich schon. Ja. Aber wie gesagt, da kann ja dauern, bis man da, was weiß ich, wie viele Festplatten ausgelesen und verwertet hat.
Ja.
Da müssen die Anwälte sich separat drum kümmern. Nach dem Hauptsacheverfahren sieht es sowieso anders aus. Das ist ein richtiges Urteil. Aber ja, du hast gerade gesagt, 2 Jahre kann das dauern. Das kann auch 3 Jahre dauern. Ne? Hm? Nancy wird es wahrscheinlich nicht mehr erleben, zumindest nicht mehr im Amt. Ja.
Und das ist meine die wichtigste Frage, die uns ja alle mehr oder weniger bewegt, die wir alle gerne beantwortet haben möchten. Wäre es denn rein theoretisch möglich, Nancy Faeser denn bezüglich ihres Vorgehens gegen Kompakt persönlich zu belangen? Oder ist sie da
geschützt?
Ich meine,
es gibt da etwas, und das ist der Hochverrat.
Oh,
und eigentlich könnte sie dafür 10 Jahre in den Knast gehen.
Okay.
Ja, das jetzt auszuführen ist ein bisschen umständlich.
Ja.
Das wird das Thema meines nächsten Freiheitsfunken-Artikels sein.
Ah, wundervoll. Ja. Freiheitsfunken.
Ein bisschen Vorwerbung machen.
An dieser Stelle können wir ja direkt mal Werbung machen, falls Ihnen dieses Format hier gefallen tut.
Falls Ihnen dieses Immer Format zwei Verben parat haben. Zwei ist besser als einer.
Falls Ihnen dieses Format gefällt, schauen Sie unbedingt auch mal auf unserer Seite freiheitsfunken.info vorbei. Da haben Sie auch die Möglichkeit, uns zu unterstützen mittels einer Spende per Bitcoin, Monero, Überweisung, Kreditkarte oder Lastschrift, was auch immer Sie wollen, wünschen, möchten. Ja, danke für diese kurz eingestreute Werbung. Ja, ich meine, ich lese ja jetzt hier, ich meine, man liest sich ja jetzt mal gerade so hier diese Presseberichte durch, ne? Also hier diese Überschriften, Fokus, Verbot im Eilverfahren aufgehoben, Gericht kassiert Kompaktverbot, heftige Kritik an Faeser, Klatsche, Bärendienst, Tagesschau, nach Beschluss von Kompaktverbot, böse Klatsche für Faeser.
Ja, wie gesagt, das ist die Frage, was ihr Motiv war, ob sie eine Klatsche bekommen hat oder nicht. Ja.
Könnte es nicht sogar sein, dass sie, wo wir gerade eben das Thema ansatzweise Deep State hatten, dass sie sich darauf verlassen hat, dass das Bundesverwaltungsgericht dann doch in ihrem Sinne entscheidet?
Also dann wäre sie wirklich ganz schlecht beraten gewesen. Das Bundesverwaltungsgericht hätte komplett seine Glaubwürdigkeit verloren. Das ist genau wie mit dem Bundesverfassungsgericht.
Ja.
Man kann über das Bundesverfassungsgericht ja sagen, was man will.
Ja.
In einer einzigen Hinsicht sind die zuverlässig. Und das ist bei Presse- und Meinungsfreiheit. Da haben die seit dem ersten Tag dieselbe klare Kante verfolgt bei der Rechtsprechung. Nämlich, ich sag's mal ganz banal, zugunsten der Meinungsfreiheit im Zweifelsfalle. Und man darf ja so viel. Mhm. Das ist den meisten Leuten ja gar nicht bewusst. Man darf tatsächlich für die Abschaffung des Staates und der demokratischen, freiheitlich-demokratischen Grundordnung sein. Man darf das. Mhm. Man darf komplett auch Unsinn erzählen. Mhm. Man darf sogar gefährlichen Unsinn erzählen. Mhm. Ja, von wegen Fake News und sowas. Mhm. Das ist alles erlaubt. Das gehört zur Meinungsfreiheit. Mhm. Dafür haben wir sie ja. Ne? Mhm. Also das Einzige, was du halt nicht darfst, sind klare Straftaten begehen. Mhm. Also da haben wir ja diese depperte Beleidigung. Mhm. Da haben wir diesen Volksverhetzungsmumpitz, was leider immer weiter gefasst wird. Das ist also die einzige Krux. Mhm. Und natürlich falsche Tatsachenbehauptungen zulasten einer Personenverleumdung. Das ist auch das einzig Richtige. Ja, wenn man sagt, jetzt jemand ist ein Vergewaltiger und der verliert alle seinen Job und alles Mögliche, das geht halt nicht. Weil im anderen bin ich ja der Ansicht, darf man sagen, was man will. Aber ist halt nicht so. Nur das Bundesverfassungsgericht, die haben natürlich Scheiße gebaut bei der Corona-Rechtsprechung, weil sie sich auf die RKI-Einstufung bezogen haben und damals die RKI-Protokolle noch nicht veröffentlicht waren. Ja. Es ist natürlich auch mal eine spannende Frage, wie das anzugehen ist, weil das natürlich die ganzen Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen fragwürdig macht. Aber gut, sie hatten damals diesen Stand. Ja.
Okay.
Also das Bundesverfassungsgericht ist, was Meinungs- und Pressefreiheit angeht, absolut eine sichere Bank.
Okay.
Und wenn die jetzt anfangen würden, und du hast es jetzt neulich gesehen bei dem Reichelt-Ding, ja, haben sie nochmal richtig hart auf die Fresse gegeben, der Bundesregierung. Mhm. Ja, dass die Regierung einfach Journalisten in Ruhe zu lassen hat und dass das gar nicht geht. Mhm. Ja, aber tun sie ja nicht. Die setzt sich einfach über das höchste deutsche Gericht hinweg und über die Verfassung, die sie ja schützen muss als Innenministerin. Mhm. Ja. So, und jetzt hast du da, du kannst nicht als Bundesverfassungsgericht jahrzehntelang dieselbe Rechtsprechung machen. Von einem Tag auf den anderen das absolute Gegenteil erzählen. Ja. Der war klar, dass das Ding kassiert wird. Und auch das Bundesverwaltungsgericht konnte das nicht durchgehen lassen. Das hätte es, dann hätte jeder sofort gemerkt, dass das mit der Rechtsstaatssimulation einfach eine komplette Verarschung ist. Mhm. Das kriegst du nicht kommuniziert. Mhm. Deswegen, der war klar, dass sie eine Klatsche kassiert. Sie hat wahrscheinlich gehofft, dass es nach der Wahl im Osten passiert.
Also hat sie sich quasi verkalkuliert.
Sie hat sich verrechnet. Sie hätte vielleicht 1-2 Wochen später zuschlagen müssen.
Ja, das ist, ich meine, wir haben ja eben gerade noch unten darüber philosophiert, wie die Zeit rast. Es sind ja tatsächlich nur noch 2 Wochen bis zu den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass diese Entscheidung jetzt auch entsprechende Auswirkungen haben wird auf die Ergebnisse dort für die SPD, die
ja. Ich stelle mir auch die Frage, die Faeser ist ja eigentlich nicht mehr zu halten. Ja, so, ich meine, ist ja nicht das erste Mal, dass die in die Kloschüssel gegriffen hat oder sie unbeliebt gemacht hat. Die hätte eigentlich schon nach dieser Pressekonferenz da gehen müssen, wer den Staat verhöhnt bekommt, das mit einem starken Staat zu tun. Wo ich mir die Frage gestellt habe, was passiert mit Leuten, die den starken Staat verhöhnen, mit wem bekommen die dann zu tun? Seitdem verhöhne ich nur noch den starken Staat.
Ja.
Sie hat so viel Scheiße gebaut schon. Mhm. Also ist ja schon nicht mehr tragbar in jeder Hinsicht. Und Scholz ignoriert das. Und es kann natürlich sein, dass er dafür jetzt wirklich im Osten nochmal auf die Fresse bekommt. Es wäre natürlich mega lustig, wenn alle drei Ampelparteien unter die 5%-Hürde knallen würden. Ne?
Ja,
so aus Gag wäre Demokratie dann doch mal richtig lustig.
Also in Thüringen zeichnet sich das ja schon fast ab, zumindest 2 Parteien, die ja jetzt mehr oder weniger nur noch unter den sonstigen subsumiert werden. Ich glaube, für die Grünen und für die FDP sowieso sieht es ja nicht allzu rosig aus. Also ich glaube, die neuesten Umfragen, die da rumgereicht werden, die sehen die dann tatsächlich, also die Grünen bei 3%, die FDP wird schon gar nicht mehr aufgeführt und die SPD in Thüringen zumindest, die krebst da irgendwo an der 5%-Marke herum, ne? Und das wird natürlich auch mit Hinblick auf die Bundestagswahlen, die dann im nächsten Jahr stattfinden werden, ein verheerendes Signal abgeben. Ja, also dass die drei Ampelparteien, die Regierungsparteien, die jetzt gerade die Geschicke dieses Landes lenken, dass die eben alle komplett aus dem Landtag
fahren. Aber im Osten.
Im Osten, ja.
Du weißt ja, wie das Vorurteil des Westens dann kommt. Dann kommen hier die ganzen Besserwess wie Journalisten, sagen ja, buh, die sind ja eh alle blau bis zum Anschlag und buh,
Aber nichtsdestotrotz.
Es gibt eine Ossi-Schelte.
Ja. Ich weiß, aber
mehr als die Parteienschelte.
Die Signalwirkung wird ja trotzdem nicht ausbleiben. So oder so. Also da werden die Leute vermutlich nicht alle, ne, wie es halt immer so ist, nicht alle, aber doch ein gewisser Teil wird doch dann da ans Denken kommen, dass diese Parteien, diese, wenn du so Volksparteien, ja, die uns jetzt regieren, dass die es nicht hinbekommen, eben auch im Osten, ja, ich sag mal, ihren Stand zu wahren wie gesagt, in die Parlamente gewählt zu werden. So, ich meine, Osten hin oder her, also das wird dann doch auch deren Grenzen aufzeigen. Ja, und das sehr, sehr deutlich. Also was da passieren wird, kommen wir da gleich noch drauf zu sprechen. Ich wollte noch fragen, eine Schadensersatzklage.
Ja, klar, das kann man einem Hauptsacheverfahren, wenn man das Hauptsacheverfahren gewonnen hat, steht einem natürlich auch der volle Schadensersatz zu. Ne?
Und der wird sich dann ja sicherlich nach, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, sagen wir 2-3 Jahre, der wird sich dann ja entsprechend beziffern.
Ja, oder auch nicht, wenn der Elsässer jetzt weitermacht und durch die Decke geht und mehr von seinem Magazin verkauft als vorher, dann bricht er nicht viel. Ne?
Also, okay, danke. Da muss er vielleicht noch was abdrücken für die Gratis-Werbung, die Nancy Faeser hier mit diesem Stunt, so könnte man das ja nennen, für ihn hingelegt hat. Ja,
also Nancy und der Streisand-Effekt. Ne? Also, dass die raffen das nie. Die raffen das nie. Ja, jedes Mal machen sie denselben Fehler und geben der Sache noch richtig Auftrieb und hauen noch ein helles Licht dahin, wo sie die Dunkelheit haben wollen.
Ja.
Halt doch einfach das Maul und keiner merkt es. Ja, aber nein, dann zack. Ja, und dann stellt sie, ich habe das Kompaktmagazin verboten. Nee, kannst du gar nicht. So. L'état, c'est moi.
Ja? Ich meine, du kennst ja meine Verschwörungstheorie vielleicht. Ne? Also meine Verschwörungstheorie ist ja die, dass solche Moves, dass solche Stunts, und die siehst du ja nicht nur bei Nancy Faeser, das siehst du ja auch bei Karl Lauterbach, das siehst du bei Annalena Baerbock, das siehst du bei Robert Habeck, das siehst du bei Olaf Scholz, die haben alle etwas auf dem Kerbholz, ja? Annalena Baerbock jetzt zuletzt mit der, wie war das, Visa-Affäre?
Ja, ja.
Ja, komm, alle rein, einfach ignorieren, wenn da irgendwelche Unsicherheiten bestehen. Robert Habeck, ne, Greichen-Affäre ist ja schon ein bisschen was her, aber auch das sind natürlich Signale, Botschaften an die Wähler. Und wir sehen ja jetzt gerade bei Annalena Baerbock und bei Robert Habeck, die haben durch ihr Wirken auch in der Regierung und die Art und Weise, wie sie da gewirkt haben und die Art und Weise, wie dann auch darüber berichtet worden ist, die haben natürlich auch mit zu verantworten, dass die Grünen jetzt in Umfragen dastehen, wo sie jetzt stehen, bei 10% plus minus. Und ich möchte mal daran erinnern, vor nicht allzu langer Zeit, ich meine, das war 2021, standen die in Umfragen bei 28%. Also,
ja,
wenn
ja.
du so willst,
ja, jetzt wählen die nur noch die Leute, die von denen profitieren.
Das sind immer noch viel zu viele.
Jetzt siehst du, wie viele Leute von den Grünen profitieren.
Ja, ja, das ist erschreckend. Das ist
die nackte, kalte Zahl.
Ja, und alle anderen sind mehr oder weniger jetzt, wie soll ich jetzt sagen, mit der Realität entsprechend konfrontiert worden und haben jetzt ein Einsehen gehabt, dass es damit nicht... dass das vielleicht nicht die beste Idee ist, diese Partei zu wählen.
Ja, und jetzt, ich frage mich natürlich auch, wie wird es sich auf die SPD natürlich jetzt auswirken, selbst wenn Scholz die Nancy kippt, wird er damit noch was reißen können.
Ja.
Das ist, ich meine, so offensichtlich rechtswidrig, also diese Bundesregierung hat ja schon so oft aufs Maul bekommen. Die erzählen immer, die anderen sind die Demokratiefeinde und kriegen aber dauernd von den obersten Gerichten einen nach dem anderen auf die Fresse, aber so richtig mit Anlauf. Ja, da frage ich mich doch mal, merkt da keiner mehr was? Ne?
Nee, weil es wird ja nicht so verkauft. Es wird ja nicht so kommuniziert. Du hast ja hier keine Bürgerbewegung. Du hast ja hier keine veröffentlichte Öffentlichkeit, die genau darauf aufmerksam macht. Das hast du im Umkehrschluss mit der AfD, hast du das ja. Du hast ja diese ganzen NGOs, ja, und eben alle Parteien, den ganzen Parteienzusammenschluss, ne, die, wenn du so willst, Neo-SED, ja, die da agiert, die ja alle gemeinsam mit der Presse, mit diesen NGOs eben dieses Bild zeichnen. Und das wird ja permanent gezeichnet. Das
wird permanent das
Bild gezeichnet von der verfassungsfeindlichen AfD, die hier die Lebensumstände zum, ich weiß nicht, geht nicht mehr, verschlechtern und verschlimmern möchte.
Und vor allen Dingen auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung aufheben will.
Ganz genau.
Obwohl die ja die einzige Partei sind, die für Volksabstimmung, also für mehr Demokratie ist.
Ja.
Und gleichzeitig aber die Leute, die also wirklich unsere Verfassung den ganzen Tag mit Füßen treten. Abgesehen davon von der illegalen Massenmigration, die ja schon ein durchgehender Verfassungsbruch ist. Ja, weil wer durch einen sicheren Drittstaat ist, raus. Ja, steht so im Grundgesetz. Sorry. Ja. Das interessiert keinen.
Ja, weil es eben nicht kommuniziert wird,
weil die Presse es eben nicht tut.
Ja, oder auf eine andere Weise. Ja. Ja. Du weißt ja, wie man beispielsweise die Massenmigration gerechtfertigt hat. Man hat gesagt, man möchte schlechte Bilder vermeiden. Ja, das kann man den Leuten ja nicht zumuten, dass die dann sehen, wie dann Familien an der Grenze abgewiesen werden. Ne? Das ist die Begründung, also dieses Menschelnde.
Ja. Und die Fachkräfte.
Und die Fachkräfte.
Die kamen auch für Solinger Stahl und so.
Ja, darin sind sie wirklich Fachkräfte. Solinger Stahl. Hör mal, das hast du doch jetzt geübt. Das war doch, war doch jetzt ein Stichwort. Messerverbot.
Oh. Ich war noch gar nicht fertig mit dem anderen.
Ja gut, okay, dann kommen wir gleich dazu. Okay.
Ja, wäre ein toller Übergang gewesen, ja.
Ja, nee, wie gesagt, du warst noch nicht fertig?
Ich wollte eine Kleinigkeit noch einbringen, weil ich habe mir natürlich die Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichtes sehr genau angeguckt.
Ja.
Und die sind da an einer Stelle tatsächlich inhaltlich auf das Kompaktmagazin eingegangen.
Okay.
Das hätten sie besser nicht gemacht.
Warum nicht?
Sie haben geschrieben, da wären Sachen drin, die vielleicht doch die Menschenwürde verletzen könnten. Und an der Stelle sehe ich dann tatsächlich eine Politisierung, die nicht sein darf. Und vor allen Dingen ist es juristisch gesehen Geschwafel. Sorry, dass ich das sagen muss als Laie einem Bundesverwaltungsgericht. Aber offensichtlich kennen die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht zu dem Thema. Die Menschenwürde steht ja in Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Und unser Grundgesetz, ja, ist ja hat ja die Abwehrrechte gegen den Staat. Mhm. Das heißt, ich bin als Bürger Träger von Grundrechten, mhm, aber nicht grundrechtsverpflichtet. Der, mhm, Staat ist grundrechtsverpflichtet. Der Staat hat die Menschenwürde zu beachten. Die Menschenwürde steht in Artikel 1, mhm, und wird dann definiert durch die folgenden Artikel, die, mhm, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, mhm, Unverletzbarkeit der Wohnung, Unversehrtheit des Körpers, mhm, und so weiter. So sieht Menschenwürde aus. Mhm. Und das ist das Bundesverfassungsgericht und die Rechtsprechung hat die sogenannte Objektformel. Mhm. Das heißt, Menschenwürde ist so zu definieren, dass der Mensch nicht zum Objekt staatlichen Handelns werden darf. Mhm. So, und das heißt, wenn man kann dir nicht vorwerfen, gegen die Menschenwürde zu verstoßen, egal was du sagst. Mhm. Ja, das kann nur der Staat, indem er die Grundrechte nicht gewährt, um es mal ganz banal auszudrücken. Mhm. Deswegen ist das, dieser Teil, politisches Geschwafel. Und das ist das Einzige, was mir so ein bisschen Angst bereitet an der Sache. Ich, mhm, hoffe, dass die Richter, wenn sie sich eingehender mit dem Fall beschäftigen, was ja im Hauptsacheverfahren der Fall sein wird, sich da nochmal ein bisschen kundig machen beim Bundesverfassungsgericht bei den einschlägigen Entscheidungen dazu.
Also man könnte jetzt nicht hingehen und sagen, okay, der Staat, der ja für die Wahrung der Grundrechte der Menschen verantwortlich ist, der sich dafür ja verpflichtet ist, man könnte das jetzt nicht so drehen, dass sich der Staat in seiner Verpflichtung genötigt sieht, gegen Menschen vorzugehen, die Würde anderer Menschen angreifen.
Es gibt eine sogenannte sekundäre Grundrechtsbindung.
Ah, eine sekundäre
Grundrechtsbindung. Ja, das heißt, da kann der Staat in bestimmten Fällen, mhm, auch Privatpersonen oder Institutionen aufbrummen, die Grundrechte einzuhalten. Mhm. Aber dann muss es Gesetze dazu geben, konkret.
Ja, okay.
Die gibt es hier nicht.
Und die gibt es nicht?
Nee.
Okay,
nee.
Ja dann hat sich die Sache ja fast
oder erledigt. Oder es gibt dann eine Rechtsprechung. Es gab zum Beispiel früher mal so ein Urteil, dass irgendwie Aldi niemandem komplett Hausverbot in allen Filialen geben kann, weil der einzige Discounter damals war und das arme, mhm, Schwein dann nirgendwo billig einkaufen kann. Mhm. Das war dann ein Quasi-Monopolist. Mhm. Oder wir hatten das auch bei diesen Facebook-Sachen, wo ich, mhm, von erzählt habe, diese Quasi-Monopolisten-Sache, mhm, dass die halt auch grundrechtsgebunden sind mit der Meinungsfreiheit und deswegen sich auch gefallen lassen müssen, dass da alle Meinungen drauf stattfinden müssen, weil sie halt quasi Monopolisten sind, mhm, Twitter und sowas. Ja. Mhm. Die haben ein Grundrecht als Unternehmen, ja, nämlich Unternehmensfreiheit und demgegenüber steht das Grundrecht der Bürger, sich zu äußern. Mhm. Das geht jetzt aber zu tief in die Sache rein, mhm, aber Kompakt ist nicht grundrechtsverpflichtet, sondern Grundrechtsträger, ja, nämlich Pressefreiheit und Meinungsfreiheit. Und deswegen steht die Sache für mich auf des Messers Schneide.
Okay.
Und jetzt habe ich den Übergang wieder hinbekommen.
Auf des Messers Schneide steht ja auch unser Grundrecht darauf, mit einem Butterbrotmesser durch die Menschheitsgeschichte zu spazieren. Sehr schön, sehr schön. Nee, wie gesagt, also ich hatte mir jetzt hier eine, wie gesagt, Notiz gemacht, Messerverbot, weil ich das irgendwie.
Ja, wir bleiben ja bei Nancy Faeser.
Wir bleiben ja bei Nancy Faeser.
Mit ihrem messerscharfen Verstand hat sie sich gedacht, wenn ich jetzt Messer verbiete, dann ist Schluss mit Messerstecherei, ja, weil. Komisch, einen umbringen ist ja auch verboten, hält sich aber komischerweise, ja, auch nicht dran. Das heißt, wer vorhat, einen umzubringen, hat jetzt Angst vor einer Ordnungswidrigkeit, finde den Fehler.
Ja. Also, ja,
ich riskiere, lebenslang in Bau zu gehen und riskiere aber dann noch 50 Euro Strafe drauf zu zahlen, wenn ich ein Messer mit mir geführt habe. Finde den Fehler.
Ja, ich meine, daran erkenne ich, ich hatte ja auch hier zuletzt ein Gespräch mit einem Zuschauer dieses Formates, der ja auch aus den tiefsten Tiefen dieses Systems kommt. Die hat mich ja immer gefragt, ist das beabsichtigt, dieser ganze Unfug, diese ganzen Dummheiten, will man uns damit gewissermaßen unterschwellig oder zwischen den Zeilen sagen, dass diese Leute komplett vollständig inkompetent sind und tatsächlich abgeschafft gehören? Oder ist das tatsächlich sind das die Folgen dessen, was wir ja eben bequatscht haben, dieses Deep States, ja? und dieser demokratischen Negativauslese, die da ja jetzt stattfindet, die findet ja eben, wie gesagt, nicht nur parteiintern statt, die findet natürlich auch dann in der Besetzung der entsprechenden Posten statt, ja. Also eben dann auch der Mitarbeiter, die einem dann eben entsprechende Hinweise geben könnten. Nancy, tut's nicht.
Ja, du hast aber hier den Peter-Effekt, glaube ich, heißt das.
Ja.
Dass also jeder bis zur maximalen Grenze seiner Inkompetenz befördert wird.
Ja.
Und die Leute holen sich ja auch. Du hast das ja gehört, wir haben ja mal mit einem gesprochen.
Ja.
Das Außenministerium ganz gut kannte und sagte,
auf den habe ich mich jetzt bezogen.
Ja, genau. Siehst du, die umgeben sich ja da auch nicht so endlich nur mit Ja-Sagern. Mhm. Also ähnlich so, wer macht 43, ja? Die Leute, die dann nur noch bestätigen, dass das alles genauso ist. Mhm. Das ist auch die Frage, die ich mir eben gestellt habe. Ob da bei Faeser nicht mal einer gesagt hat, pass mal auf, das fährt vor die Wand. Oder ob die schon alle Kompetenten gekündigt hat, damit ihre eigene Inkompetenz nicht aufhören, sich nur Leute geholt hat, die dümmer sind als ja. Wie Baerbock das ja offensichtlich gemacht hat, ja.
Ja, dazu muss man doch einfach mal sagen, dass das gibt doch.
Das ist schon eine Kunst.
Ja. Das ist wirklich eine Kunst.
Jemanden zu finden, der noch blöder ist.
Darfst du dazu sagen? Ich bin mir nicht sicher.
Ja, darf ich. Okay.
Ja, ich sehe schon, du müsstest uns alle mal auf, du bräuchtest eigentlich so eine eigene Kolumne. Michael Werner erklärt, was wir alles dürfen, ja.
Ja, letztendlich tue ich das ja in meinen Kolumnen schon.
Ja, stimmt.
Ich spreche ja immer über diese Themen Meinungsfreiheit und so. Und,
also ich rede jetzt von einer Videokolumne, dass du das dann auch so anschaulich mit
ja,
dir.
Ja, ich mache ja keine Rechtsberatung, bin ja kein Jurist.
Ach ja, richtig.
Ich bin nur so ein Hobby-Stänkerer, der sich Entscheidungen durchliest und auch gern mal klagt oder sich verklagen lässt. Aber das überlasse ich dann schon. Da gibt es ja auch gute Videos tatsächlich im Internet von Juristen. Steinhöfel bringen letztes Jahr sehr viel und der erzählt sehr genau, was man darf und was man nicht darf.
Ja. Dann sollten wir uns den mal vielleicht öfter anschauen.
Ich sage ja immer, beleidigen ist okay, du musst nur Sachbezug haben. Ja? Also du kannst jetzt nicht einfach so alten Hurenbock nennen, das geht nicht, das ist eine Beleidigung.
Ja. Ja.
Aber wenn der Typ jetzt bekanntermaßen ein- und ausgeht im Puff das wird thematisiert, dann kannst du es in den Zusammenhang bringen.
Ja. Aber da wurde doch jetzt jüngst, diese Woche habe ich ein Urteil gelesen von einem Mann, der wurde wegen eines Facebook-Posts verdonnert zu, ich weiß nicht wie viel, 1.000 Euro. Er habe wohl Regierungsmitglieder, ich bin mir jetzt nicht sicher, war es jetzt Robert Habeck allein oder waren es mehrere, den hat er eben Inkompetenz und Dummheit unterstellt und ich meine, da gab es auch einen Sachbezug zu. Er wurde trotzdem.
Das war aber garantiert ein Amtsgericht.
Genau.
Ja.
Wieso?
Ja, da sitzt halt irgendein Amtsrichter oder eine Amtsrichterin mit einem Doppelnamen und einer Quote und die will gern weiter befördert werden und denkt, wenn sie die Regierung in den Arsch kriechen, solche Scheißurteile schreibt. Das wird in der höheren Instanz kassiert.
Okay.
Ja, das garantiert, also wenn du noch einen Sachbezug hast, das Bundesverfassungsgericht hat eindeutig gesagt, dass Politiker sich mehr gefallen lassen müssen als normale Menschen wegen des Machtgefälles. Mhm. Und dieser 188, dieser neue Majestätsbeleidigungsparagraf ist deswegen nicht nur meiner Ansicht nach, komplett verfassungswidrig. Weil
klagt da schon jemand gegen?
Nein, leider noch nicht. Da muss einfach mal einer, der verurteilt wurde, deswegen bis nach Karlsruhe ziehen, dann ist das Ding sehr wahrscheinlich weg vom Fenster.
Okay.
Weil es gegen die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, der Untertan muss die Möglichkeit haben, sich an den Mächtigen abzuarbeiten. Wegen des Machtgefälles ist er ohnmächtig. Den jetzt noch dreimal so hart zu bestrafen, was der 188 macht, geht halt gar nicht.
Mhm.
Ja. Also da müsste mal wirklich einer so, Tim Kellner zum Beispiel, der ist ja ein Kandidat für 188, der sollte mal, aber den traue ich doch zu, dass er es macht.
Ja, er wurde ja neulich auch wieder
verurteilt. Ja, klar, der geht auch weiter.
Das ist ja wundervoll. Ja, dann sehen wir. Ja. Boah, mein Gott, spannende Zeit. Nee, aber wie gesagt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dem so ist, dass hier eben, wie gesagt, sich unsere Politiker, unsere Oberen eben, wie gesagt, mit solchen Leuten umgeben. Also mit Leuten, die noch dümmer sind als sie selber, noch inkompetenter sind als sie selber, dann, du hast es eben gerade den Vergleich angestellt, 43 Deutschland, dann wird das doch zwangsläufig. Das ist doch die logische Konsequenz
aus diesem Handeln. Mit dem Endsieg wird dann nichts mehr.
Nee, also man arbeitet zwar drauf hin, aber es kann ja nicht eintreffen. Es kann einfach nicht gehen. Es muss ja letzten Endes irgendwann einmal implodieren. Und dann haben wir hier sowas wie eine zweite oder vielleicht auch mittlerweile eine dritte Stunde Null,
ja,
wo dann das gesamte Gefüge auseinandergebrochen ist und die Karten nochmal neu gemischt werden.
Ja, und dann sollte man das Buch von Markus Krall gelesen haben, die Stunde Null, da
wissen
wir, was wir zu tun haben dann.
Ja, sollen wir mal Werbung machen? Ich sag jetzt mal Einblendung jetzt, danke. Machen wir hier mal gratis Werbung für das Buch, die Stunde Null. Hast du es schon gelesen?
Ich bin drin.
Du bist drin.
Ich hab's noch nicht, ich komme sowieso.
Ich muss aber feststellen, wenn man seine Videos guckt immer,
dann habe ich das meiste schon, kennt man. Aber gut, ist natürlich dann nochmal kompakt drin beschrieben und auch sehr gut gemacht, also das wäre ein libertärer Ansatz für einen Neustart. Ich sage ja, es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie es weitergeht nach dem Knall. Mhm. Entweder noch totalitärer oder wir sind an der Reihe.
Ja.
Aber wir können ja nicht sagen, dann übernehmen wir die Macht, weil das wäre ja Schwachsinn. Ne?
Nein, aber dann sind wir, wie du sagst, an der Reihe und unsere wir werden Idee. Dann richtig. Ja. Und ich denke, ja, ich meine, ne, die Idee, die hat sich ja doch in den letzten Jahren, wenn jetzt zwar nicht hier direkt in Deutschland, aber doch so weltweit, hat sich diese Idee doch, ich sag mal, verbreitet. Wir sehen es ja zumindest an Argentinien, da haben sie immerhin einen Präsidenten, der diese Idee verkörpert. Wir sehen es ja auch in den USA und ich sag mal, die Strahlkraft der USA ist ja eben eine ganz besondere. Man sagt ja eben auch einem Elon Musk, da sind wir schon beim nächsten Thema.
Wir haben das mit dem Messer noch nicht mal richtig.
Ach ja, richtig. Aber so ist das hier in der Sendung. Manchmal werden Themen angesprochen und dann einfach übergangen. Nee, aber wie gesagt, ich denke, diese libertäre Idee, wie gesagt, die findet eben immer mehr Multiplikatoren und eben auch solche Leute, die eben, wie gesagt, als Multiplikator tatsächlich einen gewissen Raum einnehmen. So, und dann kommen wir gleich auch nochmal auf den Elon Musk zu sprechen, aber bleiben wir erstmal ganz kurz beim Messerverbot.
Ja, das Lustigste an der ganzen Geschichte finde ich ja, dass die Gewerkschaft der Polizei jetzt schon so Lockangebote gemacht hat. So, geben Sie ein illegales Butterfly-Messer und Sie kriegen ein Netflix-Abo für ein
Jahr. Ja, dann kaufe ich mir
ich habe meine Küchenschublade aufgemacht und gesagt, wow, 18 Netflix-Abos, geil. Ja.
So hohl muss man sein.
Ja, ja.
Ich meine, so hohl muss man sein.
Das ist eine total Kapitulation der Sicherheitsbehörden. Also als würden diese, also
was will man kommunizieren? Ich meine, die Frage ist ja immer in der Kommunikationswissenschaft, in der Werbung ist die Frage natürlich, was will ich kommunizieren und was kommuniziere ich tatsächlich? Mhm. Ja, also wo ein Wille ist, ist ja nicht zwingend ein Weg. So, und jetzt will man natürlich, ich vermute, der Wille dahinter war, natürlich zu kommunizieren, dass man handlungsfähig ist. Angesichts der Zustände, die hier herrschen und die Leute immer weniger und weniger zu ertragen bereit sind. Und dann kommt man mit so einem Vorschlag um die Ecke, sagt, ja, wir sind noch handlungsfähig, wir tun was, wir verbieten Messer. Und die Botschaft, die ankommt, ist doch die, seid ihr eigentlich komplett enthirnt?
Ja. Da sagt sich doch jeder mit so einem Messer, hey, das Messer halte ich einmal an die Kehle, habe ich 10 Netflix-Abos von der Kohle, die ich abgezockt habe und behalte mein Messer, fuck you.
Ja? Zum Beispiel. Oder eben auch dieser naheliegende Gedanke, was kostet ein Netflix-Abo? Ich rechne nach, was kostet ein Netflix-Abo? 100 Euro? Ja, weiß ich das nicht.
Das kostet irgendwie ab 10 Euro, so zwischen 10 und, je nachdem, was du für eine Auflösung von HD oder sowas oder 4K oder so nimmst, irgendwie so 15, kann so zwischen, ja. Auf jeden Fall deutlich günstiger als der Staatsfunk.
So ein Butterfly-Messer kriege ich im Internet für 10 Euro, 20 Euro.
Ja.
Da rechne ich doch. Da bin ich doch nicht mal kriminell. Ja, dann weiß ich nicht, gehe ich mal 3 Tage ungewaschen, gehe ich mal 3 Tage nicht unter die Dusche, bin ein bisschen ungewaschen, ziehe mir zerlumpte Klamotten an, tue so, als sei ich ein Krimineller, gehe mit diesem nagelneuen Butterfly dahin und sage, gib mir mal bitte Netflix-Abo.
Ja. Aber dann haben die deine Adresse.
Und? Die haben die auch so, oder nicht?
Ja, kommt drauf an, wenn du dich ja verkleiden willst als Krimineller, sagst du ja. So.
Ich bin obdachlos, kann ich doch auch sagen.
Ja, genau.
Ich hätte trotzdem gerne
Netflix. Aber Netflix-Abo für meinen tragbaren.
Für mein Handy. Kann ich auch über Handy gucken. Brauch ja keine Anschrift. Ja. Ich meine, also ich sag mal, gut, mit Wirtschaft haben diese Menschen nichts zu tun, haben in ihrem Leben wahrscheinlich noch nie gerechnet.
Ist aber nicht deren Geld, dann neigt man ja dazu, damit etwas verschwenderischer umzugehen.
Oder war das vielleicht ein Netflix-Lobbyist, der auf diese Idee gekommen ist? Ich weiß es nicht. Also es ist ja atemberaubend dämlich. Ne? Ja. Also man weiß ja gar nicht.
Was ist, wenn ich noch die alte Wehrmachtsknarre von meinem Opa drauflege, kriege ich dann noch Amazon Prime für 3 Jahre noch? Ich weiß es ja nicht.
Disney Plus. Da gibt's
Disney Plus. Da kannst du die schönen Feenfilme gucken, wo sie ohne Wehrmachtsknarre gelaufen sind.
Wundervoll. Ja, nee, wie gesagt, man ist ja doch so ja, doch schon ein bisschen erschüttert. Was heißt erschüttert? Ich bin eigentlich gar nicht mehr erschüttert. Ich bin eigentlich maximal belustigt.
Ja.
Man muss es einfach mal so sehen.
Wir hätten ja auch hier nichts zu erzählen, wenn die nicht so doof wären. Ne?
Nein.
Ich hoffe, die würden alles richtig machen. Weil wir wären ja arbeitslos.
Ich sag mal, das Dachtheken-Duett, das gibt es ja eigentlich so lange noch gar nicht. Das gibt es, glaube ich, seit 2019 ungefähr, Pi mal Daumen. Also das fing dann vor der C-Krise so ein bisschen an. In der C-Krise waren wir ja schon da, aber ich sag mal, es hat sich ja in den letzten Jahren doch, was die Ereignisdichte angeht, hat sich ja eine Menge getan. Ne? Und ich kann mich noch daran erinnern, 2019, vielleicht kannst du dich auch noch daran erinnern, das war ja kurz vor Weihnachten, da gab es, weiß ich nicht, kurz vor Weihnachten, da hatte die SPD Bundesparteitag und Frank-Walter Borjans und
hieß aber anders, Saskia. Franz Walter? Andersrum.
Borjans.
Nee, ich weiß, wenn du meinst.
Ja, ich weiß, wie du meinst. Hans Werner?
Franz-Walter? Der Typ ist auch zum Vergessen.
Oder? Also Borjans und Esken wurden jedenfalls Parteivorsitzende.
Von der hast du auch nie was gehört mehr von dem Typ.
Ja, man sieht sie halt hauptsächlich.
Nicht sie, ich meine den.
Borjans, nee. Keine Silbe, kein gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der ist immer noch Parteivorsitzender oder so. Ich weiß es nicht. Nee, aber wie gesagt, es war damals Borjans, Esken, Parteivorsitzender der SPD. Und dann dachte ich so, Alter.
Wow. Ja.
Gruselig.
Die haben das Charisma vom Schluck Wasser in der Linkskurve. Ne?
Also absolut. Ja, aber solche Leute werden dann eben zu Parteivorsitzenden gewählt. Und ich glaube, damals schon, noch vor der C-Krise, da haben wir ja mitgekriegt, dass ich sag mal, diese Unsinnigkeiten, die da so die Runde gemacht haben, die wurden ja mehr und mehr. Und dann kam die C-Krise. Und mit der C-Krise dann, wie soll ich sagen, eigentlich ein Unsinnsstaccato sondergleichen, und es wurde ja nicht weniger. Du erinnerst dich, Anfang des Jahres, wir haben ja noch die ersten 100 Stunden gezählt.
Ja, ich weiß. Ja.
Und was da schon alles los war.
Ja, das kommt ja wirklich im Staccato. Also so richtig so, ja, wie ich immer gern sage, mit der Frequenz von der Stalinorgel.
Aber mindestens.
Hauen die Dinger raus. Die Esken hat ja damals auch tolle Sachen gesagt. So.
Ja.
Also muss man echt ihr lassen, so zum Beispiel. Wer gegen Sozialismus ist, hat einfach nur keine Ahnung. Yeah. Also das fand ich schon, das war Weltklasse. Jetzt muss man sagen, die Frau hat ja auch so diesen spröden Charme eines Gulag-Erschießungskommandos. Und wenn die dann sowas sagt, dann weißt du sofort, wie das ausgesehen hätte im Gulag, wenn die mit der Peitsche neben dir steht. Ja. Du sagst was gegen Sozialismus. Ja, es gibt ja Leute, die würden Geld dafür bezahlen, dass sie so das bei Sondermann vorlieben.
Aber jetzt habe ich wieder eklige Bilder vor Augen.
Ja. Schnell was anderes.
Schnell was anderes. Wir hatten das Thema ja eben, ich glaube, Messerverbot als Illustration der kompletten Überforderung dieser Leute. Sind wir durch oder gibt es dazu noch was zu sagen? Lässt sich so ein Messerverbot überhaupt irgendwie, kann man das? Darf man das? Wird
darf
das
man,
was?
Darf man schon, man kann das ja verbieten.
Okay.
Aber das habe ich auch schon neulich, als ich das letzte Mal hier war, gesagt, der Sinn der Sache ist eigentlich gar nicht, das Messer zu verbieten, sondern wenn du eine Messerverbotszone einrichtest, dann kann die Polizei anlasslose Kontrollen durchführen.
Ah.
Das ist der kleine juristische Trick dahinter.
Okay.
Ansonsten ist es schwer, Leute einfach anzuhalten und zu durchsuchen. Aber in einer Waffenverbotszone kannst du als Polizist sagen, halt mal an, ich muss jetzt gucken, ob du eine Waffe dabei hast.
Moment, wenn ich das jetzt, wenn ich die, aber wäre es denn möglich, auch eine, ich sag mal, diese Messerverbotszone aufzulösen und das Messerverbot generell einzuführen? Also das quasi.
Das ist ganz Ländersache, das ist nicht Bund.
Ja gut, dann nehmen wir mal an, landesweit gilt ein Messerverbot. Dann
können wir das Waffenrecht ändern, dann gibt es landesweit ein Messer.
Und dann haben die landesweit das Recht, mich dann hier auf offener Straße
zu. Nee, dann kann sich das ganze Land zur Messerverbotszone erklären für anlasslose Kontrollen.
Ach so.
Das geht halt nur in bestimmten Brennpunkten, ja. Natürlich, Knarren sind ja auch verboten,
ja.
Aber trotzdem kann ich nicht jeder Polizist einfach anhalten, gucken, ob es zum Beispiel eine Knarre dabei ist oder Drogen oder sowas, ja.
Okay.
Das so einfach ist es nicht. Das geht halt in Bahnhofsnähe gerne mal und in entsprechenden Hotspots, dann wird das dann so gemacht. Also das ist dann halt Polizei und Sicherheit sind ja Ländersache.
Ja, dann so viel zum Thema Messerverbot. Auch so eine Idiotie, mit der wir hier permanent und pausenlos konfrontiert werden. Ja.
Dann wollten wir zu
Musk. Ja, genau, richtig. Ich wollte es gerade sagen. Wir haben ja, wie gesagt, zwei Themen der Woche, der Stunde. Das ist dieses Gespräch, dieses Interview Donald Trump mit Elon Musk auf Twitter. Und da bin ich ja also absolut beeindruckt, wie die ich hab's leider auch nur in Auszügen gehört, habe da so ein paar Kernbotschaften herausgehört. Es waren ja über 2 Stunden, die sich da unterhalten haben und sagenhafte, ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt sind, also es waren gestern noch 1 Milliarde Menschen, die dieses Interview gesehen haben. Ich glaube, es war, ich weiß nicht, in den ersten 3 Stunden waren schon 77 Millionen Klicks zu verzeichnen und so weiter. Man hat ja mitgekriegt, eine DDoS-Attacke wurde auf den Server von Twitter verübt und so weiter. Man hat versucht, das irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu unterbinden. Dieser, wie hieß er noch, Thierry Breton.
Der ist ein Froschfresser, ja.
Ja, genau.
Einer der Väter des Digital Services Act.
Ja. Ah ja, genau, richtig. Und er hat Elon Musk einen Drohbrief
geschrieben. Ja, der ist so geil, der Brief, der ist so unfassbar.
Ja, und
so peinlich, dass Uschi sich sogar schon davon distanziert hat. Ne?
Genau, also, sie hat sich dann ja tatsächlich dann im Anschluss, ich glaube, das war dann aber auch schon nach dem Interview, als sie sich dann davon distanziert hat. Und wir haben, ich sag mal, auf dieses Interview, das finde ich einfach so spektakulär, geil, lustig, die Reaktionen der gesamten deutschen Presselandschaft. Ja, und da gibt es hier so eine Seite, Horizont bei Telegram, und den gibt es, glaube ich, auch bei YouTube. Der hat hier so eine wundervolle Zusammenstellung der Überschriften gemacht, wo wir dann lesen, wie denn die deutsche Mainstream-Presse dieses
Gift- und Galle-Spiel.
Ja. Also die müssen ja, ich weiß nicht, was in diesen Leuten vorgeht. Zeit vertrödeln mit Elon Musk und Donald Trump.
Das ist doch das Netteste.
Das ist wirklich nett und das ist immerhin von der Alpenpravda SZ. Die Bild schreibt, Trump-Auftritt wird zum Musk-Desaster. So, und da bezog man sich dann eben darauf, dass eben der Server anfänglich nicht...
Das war ein Hackerangriff. Mhm. Musk hat ja die Frage gestellt, was die Leute glauben, wer es war. Ne? Mhm. Ich denke ja Deep State, was glaubst du?
Das ist durchaus möglich, dass
also die Russen.
Warum sollten die Russen? Ich glaube, die Russen, die haben sich drüber gefreut. Ja, ja. Ne? Also gerade Putin. Ne? So, Fokus schreibt: Trump dreht völlig frei. Doch der schleimende Tesla-Mann schießt den Vogel ab. Hass, Lügen, Rassismus. Diese teils abstrusen Thesen polterte Trump im Interview bei Elon Musk, schreibt die Frankfurter Rundschau.
Ich würde ja gerne einen Artikel dazu lesen. Ich wette, da steht nichts an Beleg für Rassismus.
Nein, es ist absolut...
Und auch die Lügen, das, was sie als Lügen kennzeichnen bei Trump, ist ja immer, wenn er die Wahrheit sagt. Ne?
Exakt, so ist es. Also ich sag mal, es zieht sich hier durch. Blamage für Elon Musk, Trump-Stream mit Stotterstart, Bromance im US-Wahlkampf, Demonstration der Schwäche, schreibt die Taz. Trump wettert gegen Harris, Musk lässt ihn machen. Ja, wie schlimm.
Also ein Präsidentschaftskandidat wettert gegen seine Konkurrenz? Das haben wir noch nie gehabt im Wahlkampf.
Das ist absolut neu.
Völlig neu, da hat
also Trump erfunden. Jetzt. Wir sehen hier die Gesellschaft. Er spaltet die Gesellschaft, ganz klar.
Ja.
So viel muss man dazu einfach mal sagen. Nee, aber ich sag jetzt mal, du hast jetzt hier in der deutschen Mainstream-Presse ein einziges Meinungsbild. Und da gibt es niemanden, der aus diesem Meinungskorridor bezüglich dieses Interviews auch nur ansatzweise ausbricht. Also der Meinungskorridor ist so dick, aber alle passen durch, alle machen mit. Und dann schauen sich 1 Milliarde Menschen weltweit dieses Interview an und finden vielleicht eine ganz andere Einordnung der Sache. Und nichtsdestotrotz sieht sich die deutsche Presselandschaft, ja eben wie gesagt die deutsche Mainstream-Presselandschaft, genötigt, dagegen mit aller ihr gegebenen Schreibgewalt vorzugehen.
Ja, also erstmal, man wirft Musk ja 3 Dinge vor. Erstens, überhaupt mit Trump zu reden.
Ja.
Was traut er sich? Was macht er da? Ja. Zweitens, er hat ihn ausreden lassen.
Furchtbar.
Das kennt man ja hier aus deutschen Talkshows nicht, dass jemand mit einer nicht linksextremen Meinung ausreden darf und seine Gedanken zu Ende führen darf. Und dann wirft man Musk hervor, dass er so rumgestottert hat. Das stimmt tatsächlich. Dem ist schwer zuzuhören, weil er sich oft verhaspelt. Das ist bei dem aber nicht, weil er zu blöd ist zum Reden, sondern weil er während er redet schon gedanklich 5 Sätze weiter ist. Das merkst du richtig, weil der Typ ist halt ein Hochintelligenter. Ja? Und deswegen verhaspelt er sich dann ständig in den Sätzen. Dann weißt du schon, der ist bereits bei der übernächsten Frage, weil er ja irgendwie vierdimensional Schach spielt. Und, aber das können natürlich Leute, die ein IQ unterhalb der Zimmertemperatur haben, nicht verstehen. Mhm. Deswegen denken die, der Musk wäre blöd, weil er sich im Satz manchmal verhaspelt.
Trump. Und,
nein, Musk. Ich rede von Elon Musk.
Ach so,
Musk. Ja, okay. Elon Musk, der wirklich ein Genie ist. Ja. Und das ist, also Trump redet frei raus und verhaspelt sich kaum, seltenst. Kamala Harris lacht ja nur. Ne? Und dann kommt irgendein Blödsinn, ja. Aber so in einfacher Sprache. aber Trump, der spricht ja sehr fließend. Nur der Musk, wenn er eine Frage stellt, dann merkst du sofort, da geht der Kopf und ist schon ganz woanders und dann merkst du es, dann baut er den Satz nochmal neu auf und fängt mal was ganz an, geht mal fünfmal quer. So ist das halt mit so Leuten. Ja. Aber es ist halt nicht, weil er blöd ist.
Ja.
Jetzt muss man sich folgende Frage stellen. Es ist ja Thierry Breton, der da diesen Brief geschrieben hat. Man soll ja aufpassen wegen Fake News und die Leute vor gefährlichen Informationen schützen. Welche gefährlichen Informationen? Ja. Also, wenn es das wäre, ja, dann müsste ja ARD und ZDF, wenn Fake News, müssten ARD und ZDF ja komplett down sein. Ja? Die dürfte man gar nicht mehr senden.
Ja, was die uns alles
an Märchen verzapft haben. Und dann erzählt ein Europäer einem Mann in Amerika, der einen amerikanischen Wahlkampfkandidaten, geht's noch? Geht's noch? So, jetzt muss man dich die nächste Frage stellen. Hätte Thierry Breton diesen Brief auch geschrieben, wenn der Musk die Harris eingeladen hätte?
Nein.
Nein. Und er hat sie eingeladen. Das muss man jetzt mal dazu sagen.
Wird sie drauf eingehen?
Das weiß ich nicht. Aber er hat sie eingeladen. So was will man Elon Musk vorwerfen? Hm. Ja, er macht eine Information, indem er einfach ein lockeres Gespräch führt. Hm. So, und das ist der Unterschied. Wir sagen ja immer, dass Musk die Bedrohung für die Meinungsfreiheit. Hm. Warum eigentlich? Weil er lässt sie zu. Zu den Zeiten vorher bei Twitter damals kam nur eine Meinung. Und Donald Trump wurde stumm geschaltet. Ja, so. Wenn der Musk wirklich eine Gefahr für die Meinungsfreiheit wäre, würde er die Harris stumm schalten. Nee, er lässt ja alle Seiten zu Wort kommen. Ja, und hat die Harris auch eingeladen und kann genauso mit der 2 Stunden labern.
Ja, ich glaube, du weißt ja, wie das ist mit Linken, ja, und ihrer Uminterpretation von Begriffen. Ja, beispielsweise, ne, was Gerechtigkeit ist.
Ja, ja.
Ja, das wird dann umetikettiert in soziale Gerechtigkeit. Das hat dann wiederum mit der eigentlichen Gerechtigkeit nichts mehr zu tun. Ähnlich verhält es sich jetzt auch mit der Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit wird eben umetikettiert in Meinungsvorgaben, von denen man jetzt tunlichst nicht abweichen sollte. Dennoch nennt man es so.
Oder unter Demokratie. Demokratie gemeint ist, der Linkeste im Raum gewinnt.
Genau, richtig. So, und Demokratie, unsere Demokratie.
Immerhin das ist das Allerbeste. Unsere Demokratie ist genau wie soziale Gerechtigkeit. Ja,
ja, man muss Demokratie eben mit diesem Personalpronomen versehen. Unsere Demokratie ist ja wiederum was anderes als Demokratie. Ja, so, aber nicht alle Wähler haben verstanden, dass sie nicht inbegriffen sind in der Begrifflichkeit unsere. Ja, sie meinen schon sich.
Ja.
Unsere Demokratie, also unsere Pfründe, unsere Stellung, unsere Macht, ja. So, das sollte man, ich weiß es nicht, man sollte versuchen, das doch irgendwie immer häufiger und öfter zu kommunizieren, wie die Leute das eigentlich meinen. Wobei, ich glaube, so angesichts der Entwicklung, die wir hier so. Möchtest du ein Wasser?
Ja.
Bitteschön, hier, greif zu.
Das ist sogar kalt.
Ja, das ist kalt. Ja, ich halte mein Wasser kalt, weil es ist warm.
Ja, das.
Du kriegst das ja mit hier unterm Dach.
Ja, jetzt ist, sagen wir mal so, eine Klimaanlage wäre eine tolle Sache.
Ja, ich weiß, es wäre, ja, es ist ja gerade etwas kuschelig, aber gut.
Ja, endlich mal Klimawandel. Ne?
Ja, endlich mal Klimawandel.
Ein paar Tage.
Wir haben lange genug drauf gewartet, ja. Und man sieht das ja auch, Greta ist ja gar nicht mehr aktuell. Was macht die eigentlich, Greta?
Ich glaube, die ist jetzt auf der Palli-Schiene unterwegs.
Okay, ja, siehst du, das kommt davon, kaum ist Greta nicht mehr aktiv, ne, schon haben wir Sommer. Das ist unfassbar. Hier erkenne ich Zusammenhänge, ganz klar. Ja, nee, was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Hier, ja. Unsere, beziehungsweise die Reaktionen unserer Politiker, unserer Medien auf dieses, ja, mehr oder weniger fast schon Jahrhundertereignis, dieses Interview Donald Trump, Elon Musk, mit einer nie dagewesenen Aufrufzahl, mit einer nie dagewesenen, wie soll ich sagen, Aufmerksamkeit, die dieses Interview auf sich gezogen hat.
Das ist
absolut Streisand-Effekt.
Thierry Breton hat die beste Werbung gemacht, ja.
Absolut. Wobei ich glaube, er hat jetzt nicht mal allzu sehr dazu beigetragen, dass die Leute das jetzt gucken, aber vielleicht unter einem anderen Gesichtspunkt gucken.
Ja,
die sich dann fragen, ja, was sagt der denn jetzt Böses? Mhm. So, und dann haben sie vielleicht aus reinem Interesse mal dahin gehört und dann haben sie dann eben Donald Trump und Elon Musk über gewisse Positionen sprechen lassen und besonders also aus libertärer Sicht sehr erfreulich. Man hat sich ja, also diese beiden haben sich ja unter anderem auch auf Javier Milei bezogen.
Ja,
und das fand, ich dann eben so herzerfrischend, dass man da eben doch, das ist eigentlich so das für Libertäre, sag ich mal, das Entscheidende, wo Donald Trump Elon Musk ja ins Gespräch gebracht hat als einen derjenigen, der dann für ihn arbeiten wird, den er dann mitnimmt hier in die Regierung und ihn, Elon Musk, dann eben mit der Aufgabe betraut, die er auch ja schon bei Twitter wahrgenommen hat, kurz nachdem er diesen Laden aufgekauft hat. Er hat einfach alle entlassen.
Ja. Also, und es funktioniert besser als vorher.
Also,
ja, genau.
Ne, ganz klar, also hier sieht man, hier auf diesen schwarzen Knopf drücken. Da, der.
Ah, ja. Stereo.
Ja, wie gesagt, das fand ich eben sehr, sehr herzerfrischend, dass eben Donald Trump ihn dann da ins Gespräch gebracht hat, dass man sowas ja braucht. Man müsste mal gucken, wo man denn überall Geld sparen kann, wo man Leute entlassen kann aus dem Staatsdienst. Dazu muss man sagen, es war jetzt nicht alles Gold, was glänzt, ne, was da jetzt gesagt worden ist, aber doch recht vieles. Also es ging ja auch die Inflationsproblematik, die da angesprochen worden ist und so weiter. Und ja, da wird sich natürlich herausstellen, was Donald Trump denn dagegen wird unternehmen können, zumal ja der Dollar jetzt, weltweit unter Druck gerät, ne? Insbesondere mit Hinblick auf die BRICS-Staaten, die ja jetzt ihre eigene Handelswährung versuchen werden zu etablieren. Das wird schwierig werden. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, die Themen, die da angesprochen worden sind und die Art und Weise, wie sie da bequatscht worden sind, die sind natürlich enorm gefährlich für unsere Demokraten. Enorm gefährlich. Weil wie gesagt, Ideen, ich meine, ich sag's ja immer, also das, was hier in Deutschland, also was hier schon ein Quantensprung wäre in der politischen Landschaft, das wäre ja dieser eine Gedanke, den eben, wie gesagt, Donald Trump und Elon Musk da formuliert haben, nämlich, dass weniger Staat durchaus sinnvoll sein könnte. Ja, ich meine, der Gedanke existiert ja hier gar
nicht. Nein, im Gegenteil, der ist gefährlich für unsere Demokratie.
Für unsere Demokratie
ist der. Dann haben die ja weniger Geld von uns.
Absolut, ja. Das schadet unserer Demokratie. So wird ein Schuh daraus. Ja?
Ja, genau.
So, und dann siehst du, wie gesagt, mit Bezug auf Javier Milei, er hat es getan. Er hat eben, wie gesagt, radikal gekürzt, hat Beamte entlassen und Die Inflation ist gesunken und der Staatshaushalt ist zum ersten Mal seit anno dazu mal ausgeglichen.
Mhm. So, und das Wohnungsangebot hat sich verdoppelt, als das die ganzen Gesetze hat fallen lassen. Ne?
Ja.
So ein Zufall aber auch.
Das glaubt kein Mensch.
Ja, ja, ja.
Kein Mensch, ja, der die Grünen wählt.
Ja, ja.
Ja, und dann stell dir vor, so ein unbedarfter Grüner zieht sich diese Rede mal an und gleicht mal seine Meinung mit den Fakten ab.
Oh ja, das ist aber ein langer Prozess.
Ja, aber es kann ja passieren.
Aber er muss einen ersten Schritt geben.
Ja, natürlich, aber es kann ja passieren. Mhm. Es ist ja schon so oft passiert. Es gibt ja, ich weiß das aus der libertären Szene, da hat man ja schon oft mitgekriegt, dass Libertäre vormals ja durchaus mal auch bei der Antifa aktiv waren. Mhm. Also das habe ich im Laufe der letzten, sag ich mal, 10, 11 Jahre oft mitgekriegt, dass zum Beispiel junge Leute, weiß ich nicht, die ich dann auf dem Stammtisch kennengelernt habe, die haben dann eben erzählt aus ihrer Zeit bei der Antifa, haben damals in ihrer Jugend irgendwie erzählt bekommen, ja, wir sind für Gerechtigkeit, wir sind für Freiheit und der Abgleich mit der Realität, also der Abgleich dieser Botschaft mit der Realität, die diese Leute dann da erlebt haben, der hat halt nur wiedergegeben, dass das alles nur Gefasel ist.
Ja, es sind ja Kommunisten.
Ne? Es sind Kommunisten und mit Freiheit, ja, was diese Leute mit Freiheit gemeint haben,
ja, andere von ihrem Eigentum zu befreien.
Ja, so ungefähr ja Anrecht auf das Eigentum anderer Leute zu haben, weil alles ist ja frei. Ist Freiheit. Ne? Mhm. Kann ich mal von deinem Joint kiffen? Ja, aber das ist jetzt meiner, davon kriegst du jetzt nichts. Also es ist, die Erzählungen haben sich da ja schon geglichen und ich möchte mal behaupten, dass auch Grünen-Wähler oder immer noch SPD-Wähler, also Leute, die grundsätzlich überhaupt diesem ganzen Narrativ glauben, dass es ja mehr Staat bräuchte, damit es uns allen immer besser geht, man glaubt es ja nicht, weil man ein böser Mensch ist.
Ja, die denken das wirklich.
Die glauben das wirklich tatsächlich.
Die glauben, dass irgendein Affe in Berlin, der mich nicht kennt, trotzdem besser weiß, was gut für mich ist als ich. Durch Magie, also der magische Staub, der in dem Moment runterfällt, wo Staat draufsteht. Aber komischerweise lässt sich das logisch nicht erklären. Nee. Wenn ich jetzt ich bin und ich weiß nicht, was besser ist für dich, so, obwohl ich dich kenne sogar, ja, und morgen werde ich Präsident oder so, das ändert doch nichts daran, dann weiß ich doch auch noch nicht, oder?
Ja.
Und das verstehen die nicht.
Nee. Ja, da gibt's. Ich glaube, man kann das erklären. Man kann durchaus erklären. Da gab's. Ich verweise da immer wieder gerne drauf auf so ein kurzes Video. Das ist, glaube ich, bei Radio München erschienen während der C-Krise und das hieß die Psychologie der Verschwörungsleugner.
Mhm.
So und da wurde dann eben war ein kurzer Beitrag. Ich glaube knapp 20 Minuten und da wurde dann eben erklärt, wie solche Gehirne funktionieren. Und das Gehirn an sich versucht sich irgendwo selbst zu schützen. Also der Mensch versucht sich selbst zu schützen, auch durch Imagination. Und wenn der Mensch, der sieht tatsächlich in dem Staat, in den staatlichen Institutionen, in den Parteien, in den Politikern tatsächlich so etwas wie Ersatzmama und Papa. Also das ist nicht von der Hand zu weisen. Also man hat sie ja auch dahingehend erzogen.
Deswegen heißt es auch Vaterstaat.
Ja, und Mutti Merkel.
Ja.
Es ist kein Zufall. Also man legt ja auch, ich sag mal, in der Erziehung der Kinder Wert darauf, dass man eben eine gewisse Obrighörigkeit an den Tag legt und eben sein Vertrauen staatlichen Institutionen schenkt und so weiter. Und dieser Glaube, dieser Glaubenssatz, diese Erzählung, die wieder loszuwerden, ist enorm schwierig, weil man hat sich ja Zeit seines Lebens darauf eingestellt beziehungsweise darauf eingelassen, dass diese Leute da oben einen ja behüten, beschützen, versorgen. So, und jetzt hinzugehen und die Feststellung zu machen, dass dem nicht so ist und dass die einem vielleicht Böses wollen.
Ja, das sind die zwei Stufen. A, du brauchst sie gar nicht.
Ja.
Das heißt neutral noch.
Ja.
Aber B, es ist sogar schlecht für dich. Du stehst schlechter da. Das sind zwei Hürden, die man nehmen muss.
Richtig. Und das kann das Gehirn, also dieses auf Selbstschutz ausgelegte Gehirn, diese auf Selbstschutz ausgelegte Persönlichkeit nicht verkraften oder schwer verkraften.
Ja, ja, klar.
Es ist schwer dann diesen diese Erkenntnis durchdringen zu lassen, weil das natürlich auch bei einigen Leuten spielt dann auch noch das Ego mit.
Ja, man muss wenn man ja eingestehen. Dann,
oh Gott, war ich doof.
Ja, genau wie das nach der ganzen C-Geschichte. Langsam merken alle, dass sie verarscht wurden, aber die meisten halten immer noch dann fest. Und
man will es sich ja nicht eingestehen.
Dass man sich hat verarschen lassen, weil dann hätte man sich in 33 ja vielleicht auch verarschen lassen. Ja,
ja das will man nicht einsehen.
Nee. Ja, klar.
Das ist, da ist aber wie gesagt, das ist dann logisch, ist das natürlich nicht mehr begründbar, aber es lässt sich eben schon erklären.
Ja, klar. Ja.
So, und worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ja, richtig, genau. Wie gesagt, also die Gefahr, dass dieser Erkenntnisgewinn dann doch bei dem einen oder anderen vollzogen wird, also dass tatsächlich jemand dann diesen Schritt geht, der ist für unsere Demokratie lebensgefährlich.
Ja, weil dann unsere Demokratie des Wortes
weniger Geld hat, weniger Staat hat. Und das Problem bei der Sache ist, jeder einzelne Mensch, der, wie soll ich sagen, diesen Absprung schafft, der diese Erkenntnis zulässt, ist ja automatisch auch Multiplikator.
Mhm.
Jeder Einzelne.
Ja.
Also wenn, ne, das ist, ich weiß ja noch, wie das gewesen ist während der C-Krise. Da haben ja, da gab es ja in, wenn du so willst, jeder Familie jemanden, der dann gesagt hat, so, ich mache da nicht mit, ich spiele da nicht mit. So, und wenn du einen hast, dann kannst du den noch irgendwie zur Seite schieben.
Ja, der wird dann nicht mehr eingeladen.
Das ist dann das schwarze Schaf. Ne? Mhm. So, aber wenn du dann einen zweiten hast und einen dritten, dann wird das schon nicht mehr so einfach. Ne? Dann bricht auch das, was man hier diesen Konformitätsdruck nennt. Ja?
Deswegen gab es ja sogar vom Staat die Anleitungen, diese Videos. Wie gehe ich mit meinem Nazi-Schwurbler-Onkel am Weihnachtstisch um und sowas. Ne?
Das ist die pure Verzweiflung.
Ja, ja, klar. Wir haben Angst. Den steht der Arsch, den steht im nackten Arsch an der Wand.
Mhm.
Das merkst du an diesen ganzen Sachen. Dass sie jetzt schon Anleitungen geben, wie man mit Andersdenken umzugehen hat in der eigenen Familie.
Ja.
Statt, was Normalste auf der Welt ist ja, ja, hör dir ihre Argumente an und dann denkst du drüber nach und dann kannst du ja dagegen argumentieren.
Ja.
Aber
man gibt ihnen sogar die Argumente an die Hand.
Ja.
Wenn
ja.
er das und das sagt, ja. dann ja. sage ja. das ja. und ja. das. Ja, also bloß nicht ans
muss nicht selbst denken drauf kommen.
Bloß nicht selbst denken, sondern wenn er das sagt, dann hat er dieses oder jenes vor und so kannst du dem dann begegnen. Ja, es ist, ja, und wie gesagt, mit Elon Musk und Donald Trump verhält es sich ähnlich. Und ich sag dir, ich bin immer noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass Donald Trump die Wahl gewinnt. Es sieht zwar doch danach aus. Also die Chancen stehen, sage ich mal,
never know,
furchtbar schlecht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Deep State hier noch die ein oder andere, hier noch die ein oder andere Möglichkeit sieht, das doch noch zu verhindern. Wobei es dieses Mal wirklich schwer werden wird, möchte ich mal behaupten.
Lassen Sie sich nochmal mit sich machen.
Ja.
Diesmal wird aufgepasst
und ich glaube auch die Zustände, also grundsätzlich hier diese ganze Geschichte rund um Joe Biden und so weiter und jetzt Kamala Harris und so weiter. Die ist ja schon, wie soll ich sagen, für Donald Trump ist das natürlich Futter. Der kann natürlich genau darauf rumreiten, was das denn für ein Saustall ist, dass man doch hier 3 Jahre lang oder 4 Jahre lang hier so einen komplett Dementen da hier das Land hat führen lassen. Und Kamala Harris stand die ganze Zeit neben ihm.
Ja.
So, und ich meine, darauf wird er dann bauen können. Und ich sag mal, ein, zwei Wochen, bevor diese Entscheidung gefällt worden ist, Joe Biden hier aus dem Rennen zu nehmen. Ich glaube nicht, dass er es selber getan hat. Aber 2, 3 Wochen...
Mit etwas Glück kann ich überhaupt noch daran erinnern.
Ja, mit etwas Glück kann er sich überhaupt noch daran erinnern, dass er Präsident war.
Oder jeden Morgen beim
Mr. Aufstehen. President!
Ja. Was?
Ich bin Präsident, wovon? Ja, aber wie gesagt, also 2 Wochen vorher hieß es ja noch, ich glaube, das war unmittelbar relativ kurz nach diesem Gespräch, ja, nach diesem TV-Duell, wurden ja Umfragen veröffentlicht. Also Umfragen, in denen gefragt worden ist, welcher Kandidat der Demokraten denn alternativ die besten Chancen hätte, Joe Biden zu beerben.
Da hat die, glaube ich, 30% oder so.
Sie bei 30% und war irgendwo unter ferner Liefen. Da gab es noch 3, 4, 5 andere, die dann doch deutlich bessere Chancen gehabt haben. Aber nach diesen seinerzeit noch aktuellen Umfragen war keiner dabei, der Donald Trump irgendwie hätte von auf Anhieb hätte besiegen können. Ja. Also Donald Trump führte immer, nur der Abstand, der wurde dann immer größer und größer. Und Kamala Harris war da wirklich eigentlich eine derjenigen, die da die schlechtere Wahl dargestellt hätten.
Ja, aber du merkst das ja, wie die jetzt hochgehypt wird.
Ja.
Und das boost du einfach mal aus Gag.
Ja.
Eine Google-Suche machen.
Ja.
Über Artikel über Kamala Harris. Und die eingrenzen zeitlich von aus der Zeit vor Joe Bidens Abschied aus der Kandidatur. Nichts. Also da, die kannst du an einer Hand abzählen.
Ja.
Die Frau fand kaum Erwähnung, also eigene Artikel über sie, kaum.
Ja.
Und wenn dann auch nicht unbedingt positiv und an Rand notiert. So plötzlich, mit einem Schlag, ja, der leuchtende Stern am Firmament, diese Frau ist nicht toll.
Die Erlöserin.
Ja, 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 klar.
Es ist unfassbar.
Ja, ja.
Was heißt unfassbar? Eigentlich war es vorhersehbar. Mhm. Es war ja absolut vorhersehbar. Es war absolut klar, dass man genau das machen wird. Man wird diese Dame über den Klee loben. Ich dachte eigentlich, dass sie es mit Big Mike machen. Aber
ich weiß.
Aber dass sie jetzt Harris dafür nehmen, da muss man sagen.
Ja, ist ganz klar, wegen der Wahlkampfspenden.
Die mussten die übernehmen. Ne?
Ja, ja, ja. Die hätten auch jemand anders schicken können. Der hätte aber von Anfang an neu anfangen müssen, Spenden zu sammeln.
Mhm.
Weil der hätte die für Biden nicht nehmen können.
Ja.
Und das wäre halt eng geworden vom Geld her.
Ja.
Deswegen lag es schon auf der Hand, die zu nehmen. Es ist aber trotzdem einfach nur ein schlechter Scherz. Sie hätten, die Demokraten hätten auch einen Besenstiel dahinstellen können. Mhm. Die Zeitungen würden schreiben, das wäre der Erlöser, nur in anderer Form. Der
beste Besenstiel, den es jemals für dieses Amt in Frage gekommen wäre. Ja, ja, klar. Nee, es ist so.
Noch hölzerner als Joe Biden.
Aber ich sage jetzt mal, wie gesagt, die Umfragen seiner Zeit mit einer gewissen Ehrlichkeit dahinter. Ich glaube, seinerzeit hat man ja noch nicht die Notwendigkeit gesehen, diese Umfragen jetzt in irgendeiner Art und Weise zu schön zu manipulieren. Und auf einmal soll sie, Kamala Harris, dann doch tatsächlich vor Donald Trump in Umfragen stehen. Ich glaube, das werden auch die US-Amerikaner registrieren.
Ja, ja.
Also, und ich glaube auch nicht, dass das wirklich desaströse Image, das die Dame hat. Und ihr Image ist ja in etwa das, was eine Annalena Baerbock hat. Das
gilt ja als die amerikanische Baerbock.
Ja, das Pendant dazu. Und das wird sich ja jetzt in den letzten paar Wochen nicht geändert haben. Nur weil einige Leute aus den Medien sich jetzt bemüßigt sehen, genau dieses Bild zu transportieren. Und ich sag mal, auch sehr interessant im Zusammenhang jetzt mit diesem Interview Trump-Musk. Du siehst ja die Einschaltquoten der großen Sender, der großen Networks, CNN, CNBC, MSNBC und so weiter und so fort. Die gehen ja wirklich seit Jahren, tendieren die gen Null. Also das guckt sich ja keiner mehr an. Und gleichzeitig hast du dann eben, wie gesagt, Twitter. Twitter, das im Prinzip mehr oder weniger den kompletten Mainstream ersetzt hat, längst überflügelt hat.
Mhm.
Und da ist die Meinung natürlich eine ganz andere.
Naja, klar.
Ich bin trotzdem gespannt auf die Strategie, die da gefahren wird. Der André ist da immer, der hat da meistens recht. Also irgendetwas kommt da noch. Ne?
Ich wundere mich, dass es so ruhig bleibt. Ich wundere mich vor allen Dingen in Deutschland, dass es so ruhig bleibt. Überleg mal, vor der Europawahl, ja, da hatten wir ja auch Krah und Bistron, ja.
Ja, was ist eigentlich aus denen geworden?
Ich bin der Überleiter heute.
Ja, das ist wundervoll.
Ja, und ich wundere mich jetzt zwei Wochen bis zur, und es ist noch nichts passiert, da muss doch noch was kommen.
Irgendwas Großes.
Also sie müssen doch jetzt bei Höcke im Garten langsam irgendwie einen alten Nazi-Panzer finden oder
mindestens
so.
Mindestens das.
Ja, also ja. Den er dann auspacken wird, sobald er...
Genau.
Also irgendwas muss da sein oder Hitlers Tagebücher, zweite Auflage.
Also es passiert genau das Gegenteil gerade tatsächlich. Also wenn man sich so die Medienberichte anschaut, dann passiert wie gesagt das genaue Gegenteil. Also statt jetzt hier auf der AfD rumzuhacken, statt sie zu skandalisieren, wird jetzt eben wieder deutlich darauf hingewiesen, dass diese Partei eben entsprechend stark ist. Ja, also das heißt, die Stimme an eine Partei wäre nicht verschwendet und am allerbesten, vorgestern erschienen, ein Artikel und das nenne ich dann immer subversive Propaganda für die AfD. Aus diesem Artikel geht hervor, dass 45% der CDU-Wähler eine Koalition oder eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der AfD begrüßen würden. 45%. So, davon, ich glaube, 43 im Westen und ich glaube 67 oder sowas im Osten. Also im Osten ist die CDU personell längst überwältigt, in einer überwältigenden Mehrheit für eine Zusammenarbeit mit der AfD.
Jetzt müssen diese 67% da nur noch kapieren, dass man dann, wenn man das haben will, nicht CDU wählen sollte, ne?
Das also, müssten sie jetzt verstehen.
Ja, ja, weil sie kriegen was anderes, ja.
Ja, davon ist auszugehen.
Oder glaubst du ernsthaft, dass nach der Wahl die CDU-Brandmauer fällt? Das gibt, die These gibt es auch, aber ich glaube das nicht. Dann würden sie sich komplett unglaubwürdig machen.
Ja, gut.
Die würden sich auch unglaubwürdig machen, wenn sie mit BSW
es
oder.
Es ist, was die CDU angeht, die steht jetzt hier gewissermaßen vor einer gewaltigen Zerreißprobe. Das haben wir hier ja schon diverse Male versucht zu erörtern. Der CDU bleiben halt nicht viele Möglichkeiten.
Ja, ist die Wahl zwischen der Hängen und der Schießen.
Ja, da ist nicht mehr viel. So, und dann hast du jetzt natürlich. Da musst du natürlich kalkulieren, was wird dich nicht nur kurzfristig, sondern eventuell auch langfristig über Wasser halten. So, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass im Osten, nur im Osten, ich weiß nicht, 63% oder 67% der eigenen Mitglieder bzw. der eigenen Wähler für eine Zusammenarbeit mit der AfD wären, dann da muss man kein Rechengenie sein, um zu wissen, okay, eine Koalition mit der AfD dort wäre mitunter sinnvoller als eine mit den Kommunisten. Du wählst CDU, glaube ich, immer noch, um den Kommunismus zu verhindern.
Ja.
So im.
Ja, glauben die. Ja,
ja. Ja, glauben die. Ich glaube, das ist immer noch so. Ja. Bei vielen CDUlern ist es wahrscheinlich immer noch so eine Art rote Linie. Nicht bei allen, bei Gott, nicht bei allen. Aber doch bei einem gewissen Teil der CDUler dürfte das immer noch so ein gewisser Antrieb sein, dass es gewisse Grenzen gibt. So, und die Grenzen, die wären dann erreicht, wenn man mit einer wirklich originären Kommunistin eine.
Aber deswegen wird die ja jetzt auch schon als rechts geframed.
Ja, ja, aber macht es dann die Sache einfacher?
Ja, zumindest wirkt, das wird ja gar nicht thematisiert, dass die eine Hardcore-Stalinistin ist.
Ja, ne? Das stimmt allerdings.
Ja,
die machen
ja immer so, immer salonfähiger. Ja. Mhm. Die hat ja so ein paar kritische Positionen, ja. Aber will ja auch die AfD verhindern. Mhm. Und die wird wählbar und koalierbar gemacht.
Das stimmt ja. Allerdings auch.
Da wird gar nicht drüber gesprochen, was sich da für ein Kruppzeug in dieser Partei rumtreibt.
Ja. Ja, aber ich meine, das ist doch dann auch wieder, wie soll ich sagen, auch wieder so ein genialer Plan, den sich jemand ausgedacht haben muss, der ja eigentlich nur nach hinten losgehen kann.
Ja, das wird doch. BSW hat eigentlich mehr zur Verhinderung einer absoluten AfD-Mehrheit beigetragen als alle Presseaktionen und alles Lawfare, was man gegen die betrieben hat.
Weiß ich nicht. Also wenn man sich die Umfragen anguckt, die beispielsweise in Thüringen steht, die AfD gerade bei 30%. Noch vor der Gründung des BSW standen die bei 34%.
Ja, immerhin, das sind schon mal 4%.
Das sind 4%, ja. Gut, aber andererseits siehst du halt auch, dass BSW hat auch dazu beigetragen, dass jetzt mitunter die Grünen, vielleicht sogar die SPD, aus dem Landtag fliegen. Die Linke wurde
geschrottet, ja.
Geschrottet, also da ist richtig was verloren gegangen. Und gut, man hat der AfD hier und da ein paar Prozentpunkte geklaut, aber die Frage ist halt, beziehungsweise, ich sag's ja immer wieder, auch das BSW hat ja ein gewisses Standing. Auch das BSW hat natürlich Wähler. Und diese Wähler sind natürlich angetrieben, eine Partei zu wählen, die keine der etablierten Parteien ist. Also das ist mit Sicherheit auch so ein Antrieb. Und wenn sich jetzt nach diesen Wahlen herausstellt, dass das BSW letzten Endes doch nur als Steigbügelhalter herhält, um beispielsweise die CDU an der Macht zu halten, das werden ihr, also diesem BSW werden doch die eigenen Wähler das doch ziemlich übel nehmen, oder nicht?
Ja, aber die haben ja erstmal ihren Platz erfüllt. Ob die in vier Jahren noch gibt, ist ja eine andere Frage.
Mhm. Ob es die in einem Jahr noch gibt?
Ja, ja.
Weil du musst, ne, man muss ja
im Bundestag meinst.
Man muss ja immer mit Blick auf die Bundestagswahl versuchen zu ergründen,
wie das jetzt weitergeht. Da werden die uns den Dienst erweisen, die SED endgültig zu schrotten.
Ja, ja, die sind dann weg.
Ja. Gut, aber da hast du die BSW ist ja nichts anderes als eine Wiederauferstanden aus Ruinen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Das ist ja so deren Strategie, ne? Erst SED, dann PDS, dann.
Die Schlange häutet sich halt ein paar Mal, aber sie bleibt eine Schlange.
Ja, ja, ja. So ist das mit dem Kommunismus.
Ja, die kommen immer mit neuen Namen daher. Ja. Mal rot, mal braun, mal grün, mal bunt.
Aber letzten Endes bleiben sie da. Nee, wie gesagt, also ich bin gespannt, was dort passiert. Also zumal, wie gesagt, die personelle Situation, also insbesondere in der CDU ja doch dafür spricht, dass man die Wahl dann mit dem BSW eine Koalition oder Zusammenarbeit einzugehen, wahrscheinlich nicht auf allzu viel Gegenliebe stoßen wird. Meine Vermutung. Und also das ist dann wahrscheinlich auch so ein riskanter Move, ähnlich wie der, den Nancy Faeser jetzt gefahren hat, der dann auch in die Hose gegangen ist. Weiß ich nicht. Schwierig. Schwierig. Also ich meine, in zwei Wochen ist es ja soweit. Dann wissen wir Bescheid.
Ja, oder wie gesagt, sie finden noch schnell irgendwas, ja. Haben wieder was vorbereitet. Aber es ist schon erstaunlich, wie ruhig es ist derzeit noch. Und das, wie du ja eben richtig gesagt hast, so bis dran
Kra,
man hört nichts mehr. Erst dachte man, die Republik ist erschüttert, weil irgendwie zwei Mark vom Russen angenommen haben soll und der andere ein Schlitzauge kannte und so. Ja, aber nee, jetzt ist plötzlich alles, du hörst nichts mehr.
Man hat den Medienkonsumenten ja regelrecht suggeriert, dass da jetzt demnächst die Handschellen klicken werden.
Und du kannst den Tag im Internet, ich habe genau geguckt, wann es aufhörte mit der Berichterstattung. Das war wenige Tage vor der EU-Wahl. Schlack, halt nichts mehr.
Vorbei.
Davor pom, 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 im Sekundentakt.
Fällt das auf? Fällt das eigentlich niemandem auf außer uns?
Nicht genug.
Ich weiß es nicht. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Boah, anderthalb Stunden. Ich habe mir Notizen gemacht. Jede Menge Notizen.
Freiheit schreibt man mit Hörner.
Sehr schön. Die Notizen, die ich mir mit diesen wundervollen Hörnerstiften gemacht habe, müssen jetzt leider unbehandelt bleiben. Wir sind bei anderthalb Stunden.
So sehen Hörnernotizen aus. Ich kann sie lesen. Meine eigene Stift kann ich sonst nicht lesen.
Sehen Sie?
Sind schon anderthalb Stunden.
Cool. Anderthalb Stunden, siehst du doch da. Guck, ja, guck auf die Aufnahme.
Muss ich aber erst die Brille verhandeln.
Ja.
Oh ja.
Ja, es war, boah.
Ja, ist mir gar nicht aufgefallen.
Also mir fällt es meistens am Hintern auf. Wie gesagt, meine Damen und Herren, Hörnerstifte. Legen Sie sich diese Stifte zu. Selbst Michael Werner kann mit Hörnerstiften seine eigene Schrift lesen. Und das will was heißen, ja? Diese Stifte sind geradezu magisch.
Ja.
Magisch, ja? Eignen sich ganz herausragend als kleines Geschenk für Ihre Liebsten. Oder auch gönnen Sie sich selbst was. Gönnen Sie sich Hörner. Ja, ich würde sagen, ja, genau, richtig. Wenn Sie riechen wollen.
Ich habe das ja wirklich drauf, das Zeug. Ich benutze es wirklich. Ja, ja, der Björn hat mich auch gut versorgt.
Ja. So, wundervoll.
Das riecht gut.
Nimmst du auch das Shampoo?
Ja.
Das Shampoo nimmt er auch.
Das Bartöl nehme ich nicht.
Das Bartöl nehme
ich. Aus Gründen.
Ja. Alles ganz herausragende Produkte, handgefertigt, handgemacht in Oldenburg, steht hier sogar auf dem Etikett. Legen Sie sich das zu. Unterstützen Sie uns, unterstützen Sie unseren Lieblingsbarbier in Oldenburg. Ja, es gibt noch viele andere Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Beispielsweise.
Kommst du dran?
Ja, ich komme dran. Diese wundervolle Ausgabe von Eigentümlich Frei. Einblendung hier. Oh, Scheiße. Oh, Mist, ich habe vergessen, die Einblendungen rein zu. Normalerweise sage ich ja Einblendung jetzt, damit der Kollege Keul Bescheid
weiß. Der kriegt das hin.
Kollege Keul, verzeih mir. Einblendung jetzt, die aktuelle Ausgabe von Eigentümlich Frei. Javier Milei als Game Changer, das ist eine wirklich sehr, sehr wertvolle Ausgabe, die Sie sich unbedingt zulegen sollten, ob jetzt als Einzelheft oder direkt im Schnupper oder Jahresabonnement, sei Ihnen überlassen. Und ja, in unserem Buchangebot, sowohl beim Lichtschlag Buchverlag als auch beim Freiheitsfunken Buchverlag, drei neue Titel. Zum einen aus dem Lichtschlag Buchverlag. Wege aus der Sackgasse. Verständigungstexte zur Krisenbewältigung. Herausgegeben von Carlos Gebauer und Sandra Hake. Hier finden Sie einige wirklich wunderbare Reden von sehr klugen, von sehr klugen Leuten, die es wissen müssen. Carlos Gebauer, Hayeks Warnung vor der Knechtschaft. 80 Jahre nach Erscheinen des Buches The Road to Serfdom, also der Weg zur Knechtschaft von Hayeks. Hier ein wundervolles Buch von Carlos Gebauer. Und nicht zuletzt Ordnung und Anarchie, eine Neuauflage des wundervollen Buches von Jörg Guido Hülsmann. Einführung in den Libertarismus. Also falls Sie noch Fragen bezüglich Libertarismus haben, diese werden in diesem Buch garantiert beantwortet.
Boah. Ja, wir haben gar keine libertären Grundlagen gemacht. Ne? Das ist nämlich bei 2 Stunden irgendwas geworden.
Ja, ja. Wie gesagt, also das mit den libertären Grundlagen, ich sage es ja immer am Ende der Sendung, falls Sie Fragen haben, schreiben Sie uns. Ne? Einblendung jetzt. Schreiben Sie uns oder falls Sie Anregungen haben, falls Sie etwas mitzuteilen haben. Wir tragen das dann gerne vor und beantworten auch unheimlich gerne Ihre Fragen, so Sie denn welche haben sollten. Ja, davon lebt auch diese Sendung, von diesem, wenn Sie so wollen, Dialog zwischen Ihnen und uns. Ne?
Ja.
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 Ja. Ja, ich weiß nicht. Hat Spaß gemacht?
Ja,
ja,
tierisch.
Hat Spaß gemacht.
Ja. Zeit ist wieder geflogen. Ja.
Wie verrückt.
Und jetzt bin ich nächste Woche schon wieder da.
Ja, nächste Woche bist du schon wieder da. Ich bin leider nicht da. Ich muss, boah Gott, das ist so furchtbar. Ich muss tatsächlich meinen eigenen Sohn gewissermaßen zur Schlachtbank führen. Er wird eingeschult und ja, ich bin dann leider nicht hier. Und ich glaube, Herr Lichtschlag ist dann auch noch nicht da. Deswegen nächste Woche das Dachtheken-Duett, wieder mit Michael Werner und dann Herrn Kollegen Koll. Schön, hat wirklich Spaß gemacht. War richtig tolle Sendung, glaube ich. Ne? In dem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns nächste Woche wieder, übernächste Woche wieder. Bis dann, alles Gute und tschüss.
Tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf das der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf das du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.